Ho, ho, holy shit, wir sind um Weihnachten rum, aber das heißt nicht, dass wir mit dem Horror-Podcast pausieren. Zum Fest der Liebe sprechen wir über drei Horrorfilme, die diese Weihnachtszeit noch viel schöner und blutiger und rundherum geiler machen.
Eine Sache gibt, die mich nicht geiler machen kann, dann bist du es, Wolf.
Naja,
und damit.
Das sagst du immer. Und dann bemerke ich doch ganz andere Seiten noch bei dir. Ja, ey, schön. Aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen bei der schönen Begrüßung unseres verehrten Publikums.
Ja, verehrtes Publikum. Hätte mich dieser Spolf Wehrgarten nicht unterbrochen, dann hätte ich jetzt gesagt. Und damit herzlich willkommen zu der 32. Ausgabe von Horror, dem Horror-Podcast. Ich dachte tatsächlich, du startest wieder mit Ho, 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 Horror. Und dann hast du aber diesen Schlenker gemacht in eine andere Richtung. Nice, hast mich überrascht.
Gut, ne? Richtig cool. Ja, ihr erinnert euch vielleicht vor, ja, logischerweise, einem Jahr haben wir sowas Ähnliches schon mal gemacht. Da haben wir auch über drei Weihnachtshorrorfilme gesprochen. Und schon damals haben wir gesagt, dass es natürlich so viele Filme im Genre gibt, dass wir das auf jeden Fall die nächsten paar Jahre noch weitermachen können. Und deswegen machen wir das jetzt auch im Jahr 2023 wieder so. Wir haben uns drei Filme ausgesucht, die zur Weihnachtszeit passen. Die sind vom Stil her und thematisch und auch vom Entstehungsjahr her sehr, sehr unterschiedlich. Wir springen also wüst durch die Genres und auch durch die Jahrzehnte. Also ich glaube, es ist für jeden was dabei. Ich finde generell auch, muss ich zugeben, die Weihnachtszeit echt immer schön. Ich genieße das sehr.
Ja, ich war früher ja, das habe ich glaube ich auch letztes Mal gesagt, der totale Christmas-Fan. Es ist mit den Jahren immer so ein bisschen abgeflacht, weil immer irgendeine richtig dumme Scheiße bei mir passiert ist. Bis jetzt noch nicht. Ich will es nicht jinxen. Vielleicht zum Zeitpunkt, wo dieser Podcast released wird, vielleicht ist meine Bude einfach explodiert, weil keine Ahnung, irgendein Killer-Eichhörnchen hier eingestiegen ist und hat irgendwelche Bomben unter mein Bett gelegt, was auch immer, weiß ich nicht, kann alles passieren. Aber an sich war ich auch mal großer Weihnachtsfan und ich vermisse irgendwie dieses weiße Weihnachten so. Für mich ist Weihnachten nicht so richtig die letzten Jahre da gewesen so. Also dieser Vibe kommt gar nicht mehr so richtig rüber für mich. Kann aber auch einfach nur so eine Sache sein, die bei mir ist.
Ja, das stimmt. Also ich fand's auch ganz schön, als hier zumindest in Hamburg und ich glaube also nicht nur in Hamburg, sondern in großen Teilen Deutschlands mal so ein bisschen Schnee fiel, war cool. Ja. Und da dachte ich, ey, wenn so der Winter immer wäre, so dann hätte ich gegen Winter auch nichts. Das ist cool. So gehst raus, der Schnee fällt und so, ne, das ist fein. Aber dieses graue, matschige, diesige, nieselige, gerade so in Hamburg, das finde ich echt richtig ätzend. Aber trotzdem bin ich überzeugt, Kolja, dass wir auch deinen Weihnachtsspirit wiederbeleben können, wenn ich meinen dicken Sack der Audiounterhaltung für dich aufmache und wir reden eben, wie gesagt, heute über drei Filme. Aber vorher haben wir zwei Sachen. Zum einen sagen wir gleich noch kurz, was wir so gesehen haben. Da ist auch ein bisschen was zusammengekommen. Also wir probieren uns wieder, wie immer, kurz zu halten. Aber so ein, zwei Sachen, die sind tatsächlich wert, dass wir kurz drüber reden. Aber vorher will ich auf gar keinen Fall vergessen, dass wir, wenn alles gut läuft, und momentan sieht es gerade ganz gut aus, dass wir jetzt gerade wirklich ein dickes, also wirklich mal richtig fettes Gewinnspiel bei uns haben. Da könnt ihr über unseren Instagram-Channel teilnehmen, der Horror-Podcast. Wir haben wirklich von einigen Verleihfirmen und Presseagenturen haben wir teilweise echt richtig schöne, nette Pakete bekommen. Da sind diverse Filme drin, Sachen, die ihr ziemlich sicher kennt, auf die ihr Bock habt. Vielleicht auch ein paar unbekannte Sachen. Was ihr tun müsst, was in diesen Gewinnpaketen enthalten ist und was genau die Teilnahmebedingungen sind und so weiter, das seht ihr eben alles, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Also an dieser Stelle wirklich nochmal vielen Dank an all unsere Partner. Wir haben die natürlich auch textlich verlinkt. Das war richtig cool, dass sie uns das supportet haben. Mega. Und natürlich nice. Hoffen wir, dass wir im nächsten Jahr dann noch mehr für euch haben. Aber ich glaube, erstmal könnt ihr bei uns richtig was abstauben. Ja, wollte ich nicht vergessen zu erwähnen. Aber jetzt können wir dann direkt reingehen in die Sache, nämlich was wir zuletzt gesehen haben. Kolja, du meintest gerade im ganz kurzen Vorgespräch, so irre viel war es nicht, aber ein, zwei Sachen dann vielleicht doch, und eventuell habe ich davon ja auch was gesehen. Also sag doch mal, was hast du so geguckt?
Ja, also ich habe tatsächlich Blue Eye Samurai fertig geguckt. Da habe ich ja letztes Mal so groß von geschwärmt. Da hatte mir nur das Finale gefehlt.
Ja.
Ich habe die Serie tatsächlich schon fast zweimal jetzt mittlerweile durchgeguckt. Also ich habe ja schon überall auf jeder einzelnen Plattform davon geschwärmt und Leute dazu animiert, das sich auch anzugucken. Hoffe, dass ich damit auch vielleicht den einen oder anderen erreicht habe. mir gefällt das Ding halt einfach rundum super, super gut. Und ich bin jetzt unfassbar happy, sagen zu können, dass tatsächlich Netflix das Ding um eine zweite Staffel erneuert hat.
Yay.
Ich find's richtig geil. Ich hatte wirklich das Gefühl bei dieser Serie, dass das so ein Underground-Ding war, wo Leute nach so 3-4 Wochen nach und nach hat sie das wie so ein Lauffeuer rumerzählt.
Ja.
Und dadurch ist es dann halt irgendwie größer geworden und hat auch dann die Leute bei Netflix irgendwie erreicht, dass sie gesehen haben, oh, vielleicht sollten wir da doch doch noch mal was weitermachen. Weil generell so bei Netflix, wenn so 1-2 Monate schon rum sind, nachdem eine Serie draußen ist, dann ist das meistens so ein Zeichen, dass es nicht verlängert wird. Weil die announcen sowas normalerweise immer recht schnell, wenn das der Fall ist. So, und deswegen hatte ich schon echt Angst und jetzt bin ich super, super happy, dass es angekündigt wurde. Und
cool.
Ja, freue mich auch mega für die Macher tatsächlich.
Ey, und vor allem, du hast garantiert einen kleinen Teil dazu beigetragen, durch die flammende Werbung, die du letztes Mal hier gemacht hast. Du warst echt schon sehr begeistert und hast wirklich deiner ganzen Umwelt in den Ohren gelegen. Das war echt nervig, du Arsch.
Ich habe auch all meine Freunde genervt, ja, um ganz ehrlich zu sein. Ich hab das jeder Person dafür geschrieben, aber ein paar haben sich dann auch angeguckt und waren so, ey, das ist wirklich richtig geil.
Ja, siehst du, also genau. Deswegen sage ich, du hast ein bisschen was dazu beigetragen und ja, cool, dass sowas Erfolg hat. Also, um jetzt nicht zu weit vorwegzugreifen, aber das Thema Netflix und was die da so produzieren, ist vielleicht gleich hier auch nochmal ganz kurz ein Thema. Und wenn ich mir vor Augen führe, also du hast jetzt Glück mit Blue Samurai, aber also bei mir wäre es so eine Serie gewesen wie Der dunkle Kristall vor 2 oder 3 Jahren. So, also da hätte ich so viel dafür gegeben, wenn die fortgesetzt wäre, aber es sollte ja nicht sein und wahrscheinlich kommt da auch nichts mehr. Und das tat mir sehr, sehr weh. Und der Gegenpol ist dann aber eben, wenn man was Neues entdeckt und man ist geflasht und völlig überrascht davon, wie gut man das eigentlich findet. Und wenn es dann tatsächlich erweitert wird, weil noch mehr Leute da durchgeguckt haben, dann ist das ja echt ein cooles Gefühl. Von daher, ja, freut mich für dich.
Ja, dann habe ich recht viel tatsächlich von What We Do in the Shadows geguckt. Bin ich jetzt, glaube ich, irgendwie am Ende der 2. oder 3. Nee, irgendwie, ich glaube, Mitte 3. Staffel oder sowas mittlerweile. Alter Schwede, ey, es ist so fucking lustig. Ich habe das so selten, dass ich wirklich Comedy-Serien oder Filme habe, die wo wirklich gefühlt jeder 2., 3. Joke einfach sitzt, wo einfach sich das Ganze rund anfühlt, wo ich richtig Bock habe, direkt die nächste Folge reinzumachen. Und das triggert bei mir einfach What We Do in the Shadows. Die Charaktere sind super lustig geschrieben, das Timing von den Jokes ist immer on point und der Energievampir, den toppt einfach für mich gefühlt gar nichts. So.
Colin Robertson.
Ja, das ist großartig, ey.
Ey, das ist so lustig, dass du sagst, weil wir haben gestern auch nochmal eine Folge geguckt und das ist so, also selbst wenn man das eigentlich schon gesehen hat und bei mir, also das ist jetzt irgendwie auch ein bisschen her, dass ich die durchgeballert habe, ich glaube, seit einer Staffel bin ich nicht mehr up to date, aber also zumindest die ersten 3 habe ich alle echt so zügig hintereinander weggebinged, weil ich die auch total geil fand. Und das ist so eine fantastische Serie, die kann man auch echt mal immer wieder zwischendurch gucken, wenn man gerade irgendwie sich eine Pizza bestellt hat oder so. So, weißt du, einfach 25 Minuten lachen, du bist sofort wieder drin, du magst die Figuren, du magst die Dynamik. Jetzt ohne zu viel zu verraten, aber wenn du sagst, du bist in der 3., warst du schon bei der Folge, wo The Sire nochmal wichtig wird, dieser Obervampir, die lief nämlich gestern bei uns wieder und ich musste schon wieder so lachen, obwohl ich wusste, was passiert. Aber Gott, diese verdammte Serie, die kriegt mich halt immer wieder. Ich finde die auch alle geil. Ich weiß gar nicht, auf wen ich am meisten stehe. Ich finde Guillermo finde ich geil. Ich stehe total auf Nadia. Ich finde die echt alle richtig, richtig gut. Also What We Do in the Shadows ist eine super Serie.
Ja, also gerade wie gesagt im Comedy-Bereich, ich habe das wirklich so selten, dass eine Serie durchgehend irgendwie so Qualität zeigt. Aber da habe ich jetzt große Hoffnung, dass der Rest der Staffeln auch noch irgendwie für mich zündet. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und dann das Einzige, was ich noch gerade im Kopf habe, was ich gesehen habe, ist Leave the World Behind von Sam Esmail. Ist eine Netflix-Produktion. Und das ist ein Film, den habe ich jetzt ein bisschen länger schon auf dem Radar. Ganz einfach deswegen, weil Sam Esmail damals die Serie Mr. Robot kreiert hat, also directed hat und komplett geschrieben hat. Und das ist neben vielleicht so 1-2 anderen Serien so meine All-Time-Favorite-Serie. Also ich liebe das Ding von Anfang bis Ende. Ich bin der festen Überzeugung, dass nicht genug Menschen das Ding überhaupt durchgeguckt haben. So, ich habe von so vielen Menschen gehört, dass sie in der 2. Season irgendwann aufgehört haben, wegen so 1-2 Sachen. Mhm. Und das finde ich sehr schade, weil das ist eine der wenigen Beispiele von einer Film- oder Serienproduktion. Und da schmeiße ich jetzt wieder Lost in den Raum. Ich weiß, Lost kommt super oft zu sprechen hier. Aber so eine Serie, die über so lange Laufzeit immer mehr Fragen und noch mehr Fragen und noch mehr Fragen aufwirft, aber es dann am Ende tatsächlich auch gut auflöst. So, und das habe ich bei Mr. Robot gehabt. Ich finde, das Ding ist super rund. Und deswegen hatte ich halt große Erwartungen an seinen ersten Film, Leave the World Behind. Und ich glaube, ich muss den noch mal in Ruhe gucken, weil ich kann nicht so richtig ganz deuten, ob der mir überhaupt so gefallen hat. Ich weiß nicht, ob das einfach der Zeitpunkt war, wo ich den geguckt habe, aber ich habe das Gefühl, dass ich viele Sachen davon, die in dem Film gemacht wurden, schon mal irgendwo gesehen habe, dass es besser gemacht wurde, dass es interessanter gemacht wurde, und der hat für mich nicht so richtig die Spannung aufgebaut, die er vielleicht aufbauen sollte. Und es ist einer dieser Filme, wo sich gefühlt jeder Charakter richtig merkwürdig benimmt. Also alle reden ganz komisch und benehmen sich manchmal nicht so wie so richtig reale Menschen, sondern wie so leicht überzeichnete Karikaturen, fand ich. Und dann hast du wieder andersrum irgendwie Menschen, die sich dann normal benehmen. Und irgendwie hat das für mich manchmal so ein bisschen geclasht. Ich weiß nicht ganz, ob du das vielleicht auch nachempfinden kannst. Du hast es ja auch geguckt, ne?
Also ich habe ihn auch geguckt und ich muss sagen, mir hat er echt ziemlich gut gefallen. Vielleicht liegt es bei mir genau auf der anderen Seite wieder daran, dass ich gar nicht nachgeguckt habe, von wem der ist. Ich habe von Mr. Robot ja auch nur die erste Staffel gesehen. Auch da liegst du mir seit Jahren in den Ohren. Ey, guck die. Ja, mei, immer noch. Und ich habe generell einfach nicht so viel davon erwartet, weil es so ein Film war, der lief so gefühlt auch so ein bisschen unter dem Radar. Auf einmal war er irgendwie so da und der wurde in Foren so ein bisschen diskutiert, aber ich hätte sonst fast gar nicht mitgekriegt. Aber auf jeden Fall war meine Erwartung jetzt nicht übermäßig hoch. Und ich muss sagen, bei mir hat er schon echt funktioniert. Ich fand den, also ein paar Bilder sind mir echt so ein bisschen hängen geblieben. Die ganze Atmosphäre fand ich so richtig schön, auf so eine gute Art verwirrend und bedrückend. Ich wusste nicht ganz, was passiert. Ich wusste nicht ganz, was der Film mir sagen sollte. Und für die unter euch, die gar nicht wissen, worum es in dem Film geht, mal ganz kurz zusammengefasst. Es geht um zwei Familien, und das eine Ehepaar wird gespielt von Julia Roberts, die ich lange nicht mehr gesehen habe, und Ethan Hawke. Mhm. Die spielen so ein Ehepaar mit einer kleinen Tochter und Sohn. Und so aufgrund von Umständen, die jetzt nicht so wahnsinnig wichtig sind, aber müssen die sich quasi ein Ferienhaus mit noch zwei anderen teilen, nämlich mit einem Familienvater, gespielt von Mahershala Ali, und seiner kleinen Tochter. Und das sorgt schon für gewisse Spannung, weil die sich alle nicht so richtig grün sind, probieren aber irgendwie halbwegs zivil miteinander umzugehen. Und derweil geht draußen quasi die Welt unter. Oder vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht ganz genau. Es ist alles relativ vage. Es passieren Dinge und keiner weiß ganz genau, was exakt da passiert und woran das liegt. Spinnen die alle oder hat es eine andere Erklärung? Aber es wird echt so sehr weird und sehr seltsam und es kommt zu Vorkommnissen, die man sich kaum noch mit Rationalität erklären kann. Und darum geht's in diesem Film. Also im weitesten Sinne würde ich es wirklich als Apokalypse-Film bezeichnen, wo man sich am Ende schon so ein bisschen eigene Gedanken machen muss und selber sein Fazit ziehen muss, was man da jetzt glaubt gesehen zu haben, worum es eigentlich ging, was tatsächlich passiert ist. Aber all das sind genau die Punkte, weshalb er mir sehr, also wirklich überraschend gut gefallen hat. Also ich mochte, dass so vieles im Unklaren blieb. Ich mochte, dass es keinen plumpen 8-minütigen Monolog am Ende von irgendwem gibt, der mir alles erklärt. Und vor allem, ich lehne mich jetzt wie so oft jetzt mal ein bisschen weiter aus dem Fenster, aber ich mochte auch, dass diese ewige Sozialkritik und so, das ist natürlich bei so einem Film, das liegt schon auf der Hand, aber bei dem Film hatte ich nicht das Gefühl, dass mich da irgendjemand belehren will, sondern dass er wirklich erstmal die Geschichte erzählt, dass vielleicht oder vielleicht auch nicht jetzt ganz konkret die Welt untergeht und wie Leute damit untergehen. Und dass das wiederum für Spannung sorgt, ist natürlich klar. Aber da lag nicht unbedingt der Fokus drauf. Und das fand ich echt ganz angenehm. Mhm. Also ich wollte jetzt keine anderthalbstündige Lektion in Sozialpolitik oder so. Da dachte ich, oh nee, Leute, nee, bitte. Und das hat er nicht gemacht. Und das fand ich ziemlich cool. Und deswegen, also ich bin wirklich einigermaßen positiv überrascht. Gehört mit zum Besseren, was ich jetzt in den letzten 2 Wochen gesehen habe.
Ja, das freut mich auch mega. Ich habe auch das Gefühl, wie gesagt, ich muss den nochmal gucken. Weil vielleicht ist es einfach so ein Ding, das war erstens zur falschen Zeit am falschen Ort so. Ich musste den tatsächlich auch einmal pausieren und am nächsten Tag weitergucken. Das ist immer ganz schlecht so. Es war halt einfach zeitlich bei mir nicht möglich anders. Da kann so ein Film auch mal schnell drunter leiden. Und das mache ich normalerweise auch nicht. So, das war halt einfach nur den Umständen entsprechend halt so. Und zum anderen halt, ganz ehrlich, das ist der Typ, der meine liebste Serie aller Zeiten oder der letzten Jahre gemacht hat. Natürlich ist die Messlatte auch so ein bisschen hoch gewesen. für mich so. Ja. Also vielleicht ist das so ein Ding, dass ich mir nochmal richtig schön in Ruhe nochmal angucke, ohne irgendwelche Erwartungen vorher so. Und ich weiß schon, was kommt, kann mich dann mehr auf den Film an sich fokussieren. Aber ich finde es zumindest lustig, dass Sam Esmail eindeutig irgendwie seine Handschrift hat und dass man auch erkennt, so, er möchte über dieses Thema einfach wirklich sehr gerne reden. So. Also das ist ja auch komplett in Mr. Robot vertreten, so ohne zu spoilen. Aber
ja, und ich muss sagen, also das macht mir die Serie jetzt gerade schon wieder so ein bisschen schmackhafter, weil ich diesen ganzen Tonfall eben, wie gesagt, in dem Film Leave the World Behind fand ich wirklich interessant. Und ich finde auch, der hat ein paar wirklich schöne Bilder. Also man kann sich drüber streiten, so ein paar Stilelemente nutzt er. Er kippt zum Beispiel ganz gerne mal die Kamera, also dass das Bild...
Ja, das fand ich in ein paar Momenten ein bisschen drüber. Und das
Ey, du hast völlig recht. Es gab so ein, zwei Einstellungen, da dachte ich, boah, du hättest diesen Kamerakipp, das ist ja nicht mal ein Schwenk, er kippt wirklich die Kamera. Hättest du nicht machen müssen. Aber gleichzeitig irgendwie verwirrt und desorientiert mich das wieder. Und ich dachte, okay, aber das passt schon wieder zum Film, weil ich dann genau das fühle, was auch die Figuren da fühlen. Ich bin verwirrt und ich bin desorientiert. So, was ist das hier
alles?
Ja,
das stimmt. Also kein Spoiler, aber einer der Shots, die ich richtig weird fand, war mit der Tochter und der Mom im Bett, wo die Tochter sie am Morgen weckt. Das war viel zu lange, diese Schräglage.
Das fand ich ganz
merkwürdig. Das war so, okay, ja, du willst jetzt irgendwie so ein stilistisches Bild einbringen. We get it. Aber dann wiederum dieser eine Shot mit Stichwort Autos, den fand ich richtig geil.
Ja, ich weiß, welchen du meinst, ja. Ich glaube, bei mir ist es genau andersrum. bei dem in der Autos dachte ich, boah, ich hätte so gern gesehen, lass doch das Bild gerade, ich will das sehen. So konnte ich es nicht richtig sehen. Aber ja, ey, auf jeden Fall, also das ist wirklich so ein Film, echt, wenn ihr mal, da geht, glaube ich, wieder so zwei Stunden, um die zwei Stunden. Also ist jetzt nicht kurz, aber ist jetzt auch kein 4,5 Stunden Megamonster.
Ja, das geht fast 2,5 Stunden.
Ja, okay, na gut, 2,5 Stunden. Aber dann, also ist das eher Argument, dass für, also für mich spricht das eher dafür, dass ich echt ganz gut unterhalten war, weil er sich nicht so angefühlt hat. Und wenn ihr 2,5 Stunden Zeit habt und wenn ihr generell ja auf so etwas abseitige, weirde, strange Filme steht, wo man drüber dann diskutieren kann, was das eigentlich gerade alles sollte, aber wo es tatsächlich, also am Ende ist jetzt irgendwie nicht so eine plumpe, es könnte aber auch alles nur ein Traum gewesen sein. Also so doof ist es dann doch nicht. Und das finde ich immer schön bei Filmen. Und wenn das nach was Interessantem für euch klingt, wirklich, dann investiert die 2,5 Stunden mal, weil ich glaube, einer Menge Leuten wird der Film jetzt nicht so wahnsinnig viel geben. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ein paar von euch da draußen den wiederum so ziemlich geil finden. Deswegen kann ich den echt nur empfehlen, Leave the World Behind. Auf Netflix läuft der gerade. Ja.
Ja, und mit dem Stichwort Netflix, ich bin nämlich jetzt durch, gehen wir zu dir rüber, weil ich weiß, dass du eine Netflix-Produktion geguckt hast. Und jetzt lasse ich dir die Bühne offen für deinen Zack Snyder-Rant. Let's go.
Nee, ey, ohne Scheiß, es tut mir wirklich leid. Echt, ich weiß, es ist so wahnsinnig unoriginell über Zack Snyder oder nicht mal über, naja, so, doch auch so ein bisschen über den Typen. Oder aber vor allem auch über seine Filme hier abzulässern und zu ranten. Aber, also ich habe Rebel Moon gesehen, wie wahrscheinlich die meisten von euch. Jetzt gerade, wenn das rauskommt, wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist der seit gestern draußen. Der läuft ab dem 22. oder seit dem 22. für euch. Und also ohne Scheiß, ich saß in der Pressevorführung und ungelogen, ich habe nach 20 Minuten, habe ich ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, rauszugehen und einfach nach Hause zu fahren und lieber zu arbeiten, weil ich dachte, dann nutze ich meine Zeit wirklich sinnvoller. Und das habe ich so gut wie nie. Ich gucke mir jeden
sagen, das
Schrott
machst du
an.
Nie.
Ich mache das nie. Ich habe es auch da nicht gemacht. Also ich will jetzt irgendwie nicht irgendwie was darstellen, was nicht passiert ist. Aber da dachte ich wirklich, ich habe ernsthaft drüber nachgedacht. Hätte ich nicht noch jemand bei mir gehabt, eine Begleitung, und wir haben uns quasi verabredet und ich dachte, das ist ja super assig, also jemandem zu sagen, ey, lass mal in die Pressevorführung gehen und dann sag ich nach 20 Minuten, ey, interessiert mich nicht, ich hau wieder ab. So, das ist ein Arschloch-Move, macht man nicht, da müssen wir jetzt durch. Habe ich also auch durchgezogen, aber Rebel Moon war wirklich, das ist so ein unfassbar generischer und öder und Ideen- und kreativloser, ist das ein Wort, unkreativer Film, der... Also ich kann einfach nicht glauben, dass jemand wie Zack Snyder, der nun wirklich seit vielen, vielen Jahren Filme macht, und da waren ja auch 2,5 echt gute dabei, und der kriegt immer wieder Budget, um seine eigene Vision auf die Leinwand zu bringen. Es gibt immer wieder Leute, die drücken ihm viel Geld in die Hand und er kann quasi machen, was er will, mit wahrscheinlich wenigen Einschränkungen. Und es ist mir absolut unerklärlich, wieso jemand so unfassbar wenig eigene Ideen und Kreativität reinbringen kann. Also Zack Snyder, das ist so ein Typ, der überlegt sich, ey, ich würde gern ein krasses Weltraum-Epos machen, das soll cool und natürlich epic sein. Ey, okay, alright, gibt's erstmal nichts dagegen, haben wir alle ein bisschen Bock drauf, geht immer. Und dann denkt er sich, okay, also ich erzähle die Geschichte von so einer coolen, toughen Einzelkämpferin, die ist so ein, die ist so quasi so eine Art Weltraum-Amazone, gespielt von Sophia Boutella. Und um böse Weltraum-Nazis zu besiegen, muss sie sich eine Gruppe von ultra coolen Dudes zusammensuchen und die bilden dann ihre Gruppe von Rebellen. Und dann geht der große Krieg gegen die Space-Nazis los, den wir aber dann so richtig erst im zweiten Teil sehen. Und dann überlegt sich so jemand wie Zack Snyder, okay, was brauchen wir? Wir brauchen so einen Conan der Barbar-mäßigen Typen, der läuft immer oben ohne rum. Dann brauchen wir noch so einen coolen, abgebrühten, so soldatenmäßigen Typen, so mit Bart, und der so der Söldner ist. Okay, cool, haben wir den auch. Und dann brauchen wir noch so eine coole asiatische Schwertkämpferin. Und das ist alles, was du an Figurenzeichnung und Figurenbeschreibung bekommst. So, also genauso, wie das so ein 13-Jähriger in sein Notizbuch schreiben würde, coole Schwertkämpferin, und das siehst du dann im fertigen Film. Da ist keine zweite Ebene, da ist keine weitere clevere Idee. Das ist alles, was du in Rebel Moon siehst, hast du schon in 900 anderen und weitaus besseren Filmen gesehen. Ey, und ungelogen, ich meine es wirklich, ich meine es zu 100% ernst. Ich bin mittlerweile wirklich überzeugt, dass in ein paar Jahren solche Filme komplett nur noch von KI gemacht werden. Weil das, was so ein Typ wie Zack Snyder mit Rebel Moon abliefert, das kann locker, und zwar auch jetzt schon zu einem Bruchteil der Kosten, kann dir das eine KI schreiben. Da ist kein einziger, da ist nicht ein Funken eigener kreativer Leistung ist da drin. Das ist wiedergekäut aus 1000 anderen Quellen. Zack Snyder, der vermengt einfach nur das, was er mal cool fand, und rotzt es so auf die Leinwand. Und anders als so ein Tarantino zitiert, und der bringt Hommagen und macht aber trotzdem immer noch was Eigenes. Ein Tarantino-Film erkennst du einfach, das ist ein Tarantino-Film, der erzählt immer noch eine eigene Story, und natürlich siehst du überall die Einflüsse, aber trotzdem, er ist wie so ein guter DJ, weißt du, der ganz viel zitiert, aber daraus einen eigenen geilen Song macht. Und Zack Snyder, der imitiert einfach nur. Und das ist der ganz große Unterschied. Das ist ein Imitator. Der Typ imitiert einfach nur alles, was er selber schon vor 20 Jahren gesehen hat, ohne irgendeine eigene Leistung reinzubringen. Wäre das eine Doktorarbeit gewesen, hättest du ganz fett drunter Plagiat geschrieben, und du könntest nicht glauben, dass das jemand allen Ernstes abliefert und denkt, er würde damit durchkommen. Und deswegen wirklich, ich kam raus und ich dachte, ich sollte alles Ersparte, was ich habe, sollte ich in KI investieren, in Firmen, die mit KI arbeiten, weil ich sag dir, in ein paar Jahren brauchst du keine menschlichen Drehbuchschreiber mehr, du brauchst niemanden, der das inszeniert, das macht alles eine KI für dich, und sobald wir dann die Schauspieler auch noch eingescannt haben, sind die auch überflüssig geworden. Also wie man in so einer wackeligen Zeit, wo KI echt, also überdeutlich so als große Gefahr am Horizont schwebt, wie man da so einen unkreativen, seelenlosen, kreuzöden Scheiß auf die Leinwand bringen kann und allen Ernstes denkt, das wäre das nächste heiße Ding, das ist mir unerklärlich. Und deswegen, also Rebel Moon ist wirklich, also auf Instagram habe ich so ein kleines, so ein Reel rausgehauen, da musste ich mich mal ganz kurz auskotzen. Und da habe ich, glaube ich, gesagt, Rebel Moon ist für mich ein einziger Witz, der Film ist ein einziger Witz, nur ohne Pointe. Und genau so hat es sich angefühlt. Ich habe nicht verstanden, was das sollte. Und also mit so einem unfassbar öden Cliffhanger zu enden und wirklich zu glauben, wir alle rennen in einem Jahr dann irgendwie nochmal ins Kino oder gucken uns Netflix an, weil der zweite Teil da kommt. Also irgendjemand schätzt die Leute da draußen sehr, sehr falsch ein. Entweder bin ich es oder Zack Snyder. Aber für mich ist der Typ, also wirklich, ich gucke mir lieber noch zum 500. Mal 300 an oder Watchmen oder wenn es sein muss, mit ein bisschen Zähneknirschen auch noch Dawn of the Dead. Aber ansonsten hat der Typ, Entschuldigung, okay, der Eulenfilm noch hier, irgendwas mit Guardians, den habe ich noch nicht gesehen, vielleicht ist der ganz cool. Aber ansonsten hat der Typ für mich einfach nur absolute Grütze abgeliefert. Und das hat er jetzt auch wieder mit Rebel Moon bewiesen. Das ist Zack Snyders Neuer. Tja.
Ja, wo du gerade sagst vom Plagiat, kann sein, dass ich mich da falsch erinnere, aber ich habe den Trailer damals im Reveal zum ersten Mal bei den Game Awards gesehen. Ich glaube, es war letztes Jahr. Da hat er dann ganz kurz mit Jeff Keighley da auf der Bühne irgendwie sein Projekt präsentiert und hat auch gesagt, dass er dazu irgendwie sein Spiel machen möchte und was auch immer. Es wird ein Zweiteiler. Und wenn ich mich recht erinnere, sorry, falls es jetzt falsch ist, aber ich war der Meinung, dass er auch gesagt hat, er wollte seine Version von Star Wars machen.
Ja, ja, genau.
So, und mit dieser Aussage, das, was du gerade gesagt hast, dass der ganze Film wirkt wie so ein schlechtes Plagiat irgendwie von Filmen, die schon zigmal existiert haben, das hatte ich halt bei diesem Trailer, den ich geguckt habe, schon, bei dieser Präsentation. Und was ich damals dachte, holy shit. Also klar, Zack Snyder hat seinen eigenen Stil und das wirkt alles immer sehr künstlich vor, also das hat schon sehr Greenscreen-Vibes immer. Aber bei dem Film, in unserem Zeitalter, dachte ich schon bei dem Trailer, wow, das sieht wirklich nicht gut aus. Also wenn das jetzt nicht eine Frühabversion war und der wirklich am Ende jetzt so aussieht, ich habe mir davon jetzt nichts mehr angeguckt und ich habe den Film auch noch nicht gesehen, aber wenn der auch nur ansatzweise so aussieht wie im Trailer, dann würde der mir wahrscheinlich sowieso nicht gefallen, weil ich mittlerweile so allergisch reagiere auf dieses Marvel-artige, wir müssen jetzt Crunch-Times reinhauen und die ganzen CGI-Artists müssen jetzt einfach unter Druck irgendwie noch die letzten Effekte zusammenbasteln, bevor der Film rausgepresst wird. Und man sieht das halt so hart, das kickt bei mir mittlerweile nicht mehr. Alles fühlt sich kalt an, alles fühlt sich so plastikmäßig an. Und ja, das Gefühl hatte ich halt auch bei Rebel Moon. Deswegen allerhöchstens wird es wahrscheinlich ein Film sein, den ich mir angucken werde, wenn ich echt wirklich gar nichts anderes zu tun habe und ich brauche irgendwie so eine Hintergrundberauschung.
Ja. Ey, genau, das ist er. Und das kommt nämlich auch noch dazu, wenn ich sagen könnte, okay, aber dafür sieht er halt wirklich richtig geil aus oder hat so wirklich, also extrem einprägsame Actionsequenzen. Irgendwie sowas, bei denen denkst du, wow, holy shit, sowas habe ich lange nicht mehr im Kino gesehen. Okay, na gut, wenigstens dafür hat es sich gelohnt. Aber wirklich, also nicht mal das, ich kann mich an nicht eine wirklich gute gelungene Actionsequenz erinnern. Das und also ja, das ist halt ein Zack Snyder Film, sorry, es ist ein Klischee, aber ich meine, wenn ihr euch den Film anguckt, dann werdet ihr sehen wieder mal, woher das Klischee kommt. Der also um eine Actionsequenz geiler und epischer zu machen, schaltet der einfach regelmäßig alle paar Sekunden mal in Super Slow-Mo. Also wenn irgendjemand springt vom Felsvorsprung auf ein vorbeifliegendes Raumschiff, dann muss das natürlich in Super Slow-Mo sein.
Mir wäre das halt mittlerweile an seiner Stelle peinlich.
Genau, wirklich, also, das dachte ich auch, ey, so, das kann doch nicht sein. Also man kann doch nicht so wenig ein Gespür dafür haben, wie man mittlerweile so ankommt und wie das eigene Werk so rezipiert wird. Also Du, der arbeitet wirklich ganz, also in seliger Ahnungslosigkeit arbeitet er daran, sein eigenes Klischee zu verfestigen und allmählich wirklich seine eigene Parodie zu werden. Also wirklich, das ist, oder das ist die ganze Karriere von Zack Snyder, was ich mittlerweile auch für zumindest nicht unmöglich halte, ist ein riesiger praktischer Witz, so ein Practical Joke, der seit 30 Jahren geht und ich kenne nur die Pointe nicht. Ich weiß nicht, was am Ende die große Pointe ist, aber anders kann ich mir das fast gar nicht mehr erklären. Oh, und noch eine Sache zum Look des Films und damit soll es dann auch gewesen sein. Aber wie bei Army of the Dead, und das ist nicht nur mir aufgefallen, besteht Zack Snyder auch in Rebel Moon darauf, diese ewigen Unschärfen im Bild zu haben. Also nur,
oh nein, ich
doch,
hasse es.
Nur das, was in der Bildmitte ist, ist gestochen scharf und alles drumherum ist dann so unscharf, als hättest du so ein Unschärfe-Vignettenfilter drum gelegt.
Das ist aber auch so eine richtige Netflix-Krankheit. Alter. Das haben so viele Serien und Filme in den letzten 2-3 Jahren adaptiert. Unmengen. Ich habe ja mal auch eine Zeit lang hier diese Sabrina-Serie geguckt.
Ja, habe ich auch, stimmt.
Und das ist auch richtig extrem.
Stimmt, Sabrina hat's gemacht, selbst Dark hat's gemacht. Also ich liebe echt Dark, ne? Aber da ist es mir auch aufgefallen. Das war schon ein bisschen.
Wenn es hier und da mal als Stilmittel genutzt wird, okay. Lustigerweise macht das auch ein Film an einer Stelle, über den wir nachher noch reden. Aber wenn das ganze Zeit sich durchzieht und das ist mittlerweile dann halt der Standard für die Shots, also wenn, als hätte die Kamera einfach so eine Fisheye-Lens, dann macht mich das völlig kirre.
Ja, genau. Und das ist, darum geht's halt Stilmittel. Wenn du es ab und zu mal einsetzt, das ist wie Super Slow-Mo. Klar, das kann super geil aussehen. Aber wenn du das regelmäßig in jeder Actionsequenz machst, dann ist das so dermaßen ausgenudelt nach 10 Minuten. Wirklich, also das haut einfach niemand mehr vom Hocker. Und deswegen finde ich, dass Rebel Moon, also inhaltlich und konzeptionell und technisch, ist der so dermaßen von hinten gedacht und an die Wand gefahren, dass ich einfach nicht verstehe, was Zack Snyder, also was in dem vorgeht. So die Art, wie der Filme macht, das will mir nicht mehr in den Kopf und wie man da auch immer wieder so viel Geld reinbuttern kann. Aber gut, guckt euch Rebel Moon auf Netflix an. Es gibt bestimmt noch ein paar Leute, die sehen das sehr anders. Aber wenn ich jetzt gerade so ein bisschen auf die internationalen Kritiken gucke, kommt der ja wirklich alles andere als gut an. Deswegen glaube ich, das Vorhaben eines großen Star-Wars-Killers auf Netflix zu etablieren, ja, das ging mal so richtig schön in die Hose. Nee, war ich kein Fan von. Außerdem noch was völlig anderes, aber ich habe im Kino eine Woche vorher habe ich Wonka gesehen. Ich weiß, das ist wirklich gut. Ey, und ungelogen, der ist richtig gut. Wonka, ich fand den richtig, richtig schön. Ich war mit meiner kleinen Tochter drin. Wir haben ein paar Tage das zuvor hier Charlie und die Schokoladenfabrik zum ersten Mal gesehen. Ich habe den noch nie gesehen. Für mich war der neu. So 20 Jahre war er auf der Liste, nie geguckt. Tim Burton. Und ich fand Wonka also viel, viel besser. Der ist so richtig, der ist fantasievoll, der ist warmherzig, der hat eine richtig schöne emotionale Message, ohne jetzt so übermäßig kitschig zu sein. Der hat wirklich ein paar nette Songs. Ist richtig gut gespielt von Timothée Chalamet. Und ich kam so raus und ich war richtig beschwingt und ich dachte, das ist mal wieder so ein richtig schöner Familienfilm, wenn ihr ein Kind habt. Also weiß ich, so 3, 4 ist noch zu jung, weil er auch 2 Stunden geht. Das heißt, so 6, 7 sollten sie schon sein, sonst wird es schwer für so ein kleines Kind, sich so lange zu konzentrieren. Aber wenn ihr ein Kind habt in dem Alter, ungelogen, wirklich geht da rein. Ich glaube, ihr werdet ein sehr, sehr schönes Kinoerlebnis haben. Das hat mir sehr gut gefallen. Und als allerletztes habe ich dann noch Backhead gesehen. Ist so ein Horrorfilm, der jetzt, glaube ich, auch bald im Kino startet, habe ich einen Screener vom Verleih bekommen. Und da muss ich leider sagen, oh, das war leider überhaupt gar nichts. Das ist wieder so ein Gruselfilmchen über so eine seltsame Gestalt, so eine seltsame Frau, die lebt quasi so im Keller von so einer Bar. Der Besitzer der Bar stirbt und hinterlässt seiner Tochter dann quasi die Bar. Und erst will sie verkaufen, aber dann denkt sie sich, ey, kann ich ja erstmal eine Zeit lang behalten, vielleicht kriege ich ja so ein bisschen Kohle raus. Und dann sieht sie halt das Loch da im Keller und da ist halt diese seltsame Gestalt, diese Frau mit so einem Leinsack auf dem Kopf, was zum einen auch echt ein bisschen bekloppt aussieht. Und die Story, also die Frau gewährt dir dann quasi so Visionen aus dem Totenreich. Also wer jetzt schon denkt so, ja, klingt jetzt auch nicht so krass originell, nee, ist es auch nicht. Ist teilweise echt so richtig gammelig gefilmt, also sieht wirklich, Entschuldigung, aber echt billig aus, das sieht einfach billig aus, so wie ein besserer TV-Film. Wenn man so einmal checkt, in welche Richtung die Story geht, kommt auch überhaupt nichts Überraschendes. Da tritt eine Figur auf und wenn man sich nach 4 Sekunden denkt, oh nein, kann das sein, dass das am Ende der Böse in der Geschichte ist? Und rate mal, wer der Böse in der Geschichte ist. Ich wünschte, ich könnte euch was anderes sagen, aber Backhead war leider eine große, große Enttäuschung. Ja, und ich habe noch ganz viel anderes gesehen, aber das gehört jetzt hier alles nicht hin. Wir reden schon wieder viel zu lang. Deswegen würde ich sagen, wenn dir nichts mehr einfällt, lass uns doch einfach gut gelaunt jetzt zu unseren 3 Weihnachts-Special-Filmen. Das ist ja auch was Besonderes.
Weihnachts-Special. Wir holen schon mal den Glühwein raus an der Stelle und gehen jetzt von der 15 Minuten Hassrede rüber in das Fest der Liebe.
Oh.
Und ne, so ein bisschen Liebe muss ja auch mal sein auf hier zwischen Fall. Dem ganzen Bums. Und wir haben uns heute 3 Filme wieder ausgesucht, die gleichzeitig mit einem Bein im Horrorgenre stehen und mit dem anderen im Weihnachtsgenre. Ist das ein Genre? Weihnachtsgenre?
Weihnachtshorrorgenre, ja.
Ja, und da haben wir uns gleich zum Anfang einen ausgesucht, den sollte, ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster, so ziemlich jeder von euch gesehen haben, nämlich Nightmare Before Christmas.
Place where every day is Halloween and every night Jack Skellington dreams of something different.
This is Halloween. Halloween.
Ich wollte es gerade machen.
Halloween. Ja, ich meine, ey, du hast es gerade schon gesagt, ganz im Ernst, gibt es irgendjemanden auf diesem Planeten, gerade von euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen, der The Nightmare Before Christmas noch nicht gesehen hat? Ich glaube nicht. Also, das ist ja wohl unbestreitbar ein Klassiker, oder?
Für mich auch tatsächlich. Wobei, nee, ich möchte jetzt die Frage schon mal zum Anfang stellen. Ist Nightmare Before Christmas für dich eher ein Halloween-Film oder ist es eher ein Weihnachtsfilm?
Boah, das finde ich eine sehr, sehr schöne Frage, die ich so nicht komplett beantworten kann. Also eine herzlich unoriginelle Antwort ist natürlich, er ist da irgendwo in der Mitte. Er ist so ein Mix. Also die Halloween-Thematik und die Ästhetik ist natürlich extrem entscheidend und prägend und wichtig für den Gesamteindruck, auch für die Geschichte. Aber es wird dann halt dann auch zwischendurch wirklich sehr, sehr weihnachtlich. Also, ey, ohne Scheiß, das ist so ein Film, ich finde, den kann man auf jeden Fall zu Halloween gucken und muss man nicht groß erklären, aber der geht auch definitiv zu Weihnachten. Was Klügeres habe ich nicht.
Ich würde tatsächlich auch sagen, für mich persönlich ist es mehr sogar noch ein Weihnachtsfilm, ganz einfach deswegen, weil ich den damals zum ersten Mal an Weihnachten geguckt habe, weil er da einfach im Fernsehen lief. Da, ich weiß nicht, ich kann jetzt keine genauen Angaben geben, wie alt ich da war. Ich würde jetzt einfach mal schätzen, so um die 6 Jahre alt rum. Mhm. Und für mich war das tatsächlich so ein bisschen Ritual, jedes Weihnachtsfest einmal Nightmare Before Christmas zu gucken. Das ist für viele Leute, ist das so Herr der Ringe und Co. Und für mich wird da auf jeden Fall Nightmare Before Christmas dazu gehören. Für eine lange Zeit meines Lebens habe ich jedes Weihnachtsfest immer einmal mindestens Nightmare Before Christmas im Fernsehen geguckt. Und deswegen habe ich da auch immer sehr weihnachtliche Kindheitserinnerungen an diesen Film.
Ja, ey, verstehe ich total. Ich muss sagen, ich habe den relativ spät erst gesehen. Also ich kann mich erinnern, dass ich den irgendwann mal blind auf DVD gekauft habe. Gut, das ist jetzt auch über 20 Jahre her wahrscheinlich. Aber ich habe den nicht im Fernsehen gesehen und gefühlt war ich so ziemlich der Letzte, der den mal geguckt hat. Aber ich meine natürlich, und als ich ihn dann gesehen habe, habe ich sofort verstanden und begriffen, warum das so ein krasser Klassiker ist, warum der so geliebt wird. Und also der ist jetzt nicht unbedingt, also zumindest nicht bewusst auf meiner muss ich jedes Jahr zu Weihnachten gucken Liste. Und ich glaube, das liegt aber nur daran, dass ich vor einem Jahr oder so irgendwie oder anderthalb mag es jetzt her sein, keine Ahnung. Aber habe ich den zum ersten Mal mit meiner Tochter geguckt, also ihn ihr gezeigt. Sie hat den dann logischerweise zum ersten Mal gesehen. Und seitdem gucken wir den immer wieder mal zwischendurch. Also ab und zu hat die Bock auf Nightmare Before Christmas. Und das kann auch mitten im Sommer sein, ist mir scheißegal. Also wenn die Bock hat auf Nightmare Before Christmas, mache ich ihr immer an. Und deswegen habe ich jetzt zu Weihnachten nicht explizit das den Drang, den da unbedingt nochmal zu gucken, weil ich den eventuell in dem Jahr dann aber auch schon viermal gesehen habe. Aber das ist der ganze Grund, so eine schöne Weihnachtstradition draus zu machen. Das finde ich aber eine sehr süße Vorstellung.
Wie alt war sie da, wo sie den zum ersten Mal gesehen hat?
Ja, warte mal, also dann wird die so 4,5 gewesen sein, vielleicht 5 so, ja. Also wenn es jetzt, ja, 1,5 Jahre her ist, dann war die so um die, so zwischen 4,5 und 5 wird so sein. Und also ich habe natürlich darauf geachtet, falls das hier ein bisschen zu skurril ist, ein bisschen zu, ja. Also der ist ja schon makaber.
Deswegen frage ich ja, genau.
Ja, also es gibt auch so ein, zwei Szenen, glaube ich. Also das liegt, wie so oft, das liegt irgendwie einfach ganz speziell an jedem einzelnen Kind. Also für einige, und ja. Man kann ja auch, und wer selber ein Kind hat, der weiß das, man kann im Vorfeld gar nicht immer so ganz genau sagen, was ein Kind jetzt gruselig findet oder nicht. Da kommen manche Szenen, bei denen man sich denkt so, das könnte jetzt zu hart sein. Und das juckt die überhaupt nicht. Aber dann fliegt irgendwie mal eine Eule durchs Bild und macht huhu und ein Kind fängt an zu schreien, weil es irgendwie davor Angst hat. Also man kann es nicht so genau sagen. Ja. Aber ich hatte, oder wir hatten echt großes Glück, sie fand Nightmare Before Christmas dann echt nicht so gruselig, nicht so skurril. Ich habe ihr das dann auch so immer so manchmal so ein bisschen in den Kontext gesetzt. Also wenn so ein Werwolf auftauchte, dann habe ich ihr so ganz kurz so erklärt, dass das irgendwie auch so eine bekannte Gruselgestalt ist oder so eine Mumie taucht auf und so. Und für sie war das ja teilweise das erste Mal, dass sie solche Figuren überhaupt nur gesehen hat. So, deswegen glaube ich, habe ich einen ganz guten Job gemacht, sie da so ranzuführen. Ja, und jetzt mittlerweile, also wir hören auch den Soundtrack immer mal wieder. Also es ist bei uns eine, ich sag mal, Tradition, die durchs ganze Jahr eigentlich hindurch bedient wird.
Weil ich erinnere mich auch, dass ich, wo ich den zum ersten Mal gesehen habe, war das immer so ein interessanter Mix aus. Ich fand den an so vielen Stellen einfach super interessant, wegen diesem Look, weil der mir so richtig krass zugesagt hat so. Und ich bin ja auch bis heute auch ganz gerne so klamottentechnisch eher in so einer Alternative-Richtung unterwegs. Und ich zeichne auch ganz gerne
so ein bisschen. Du bist doch so ein scheiß
Emo, ey. Und also ich fand schon damals immer diesen ganzen Stil super nice. Gleichzeitig aber auch so mit, lass mich jetzt schätzen, 5 bis 6 Jahren, wo ich den zum ersten Mal gesehen habe, gab es auch hier und da immer mal so ein paar Szenen natürlich, die ich auch ein bisschen creepy fand. Zurück wieder auf Richtung Puppen.
Ja, stimmt, dein Ding,
Puppengeschichten und sowas. Klar, das ist Stop-Motion, aber so im Großen und Ganzen sind das ja auch immer noch so kleine Puppen, die halt quasi so marionettenmäßig Frame für Frame halt bewegt werden. Und ich glaube auch, dass das mein allererstes Mal, meine erste Berührung mit Stop-Motion war.
Ja.
Und witzigerweise habe ich dann nicht sehr viel später auch angefangen, selbst so kleine Stop-Motion-Filmchen zu basteln.
Ach geil, echt?
Mit Lego-Figuren, lustigerweise.
Ah.
Also da habe ich damals mit meinem Dad zusammen immer so kleine Sets aus Lego-Sachen zusammengebaut. Und dann haben wir dann halt eine Kamera auf so einem kleinen Tripod aufgestellt. Und dann haben wir so wirklich Bild für Bild halt diese Figuren bewegt. Und ich habe das dann in Windows Movie Maker damals schon zusammengeschnitten mit was weiß ich wie vielen Jahren.
Super geil.
Also,
das war
so meine erste Berührung damals mit Animationen an sich. Und da dachte ich damals so, ich möchte Animator werden, ich möchte auch sowas machen und so. Ist natürlich jetzt heute in eine etwas andere Richtung gegangen, aber finde ich lustig, dass trotzdem dieser Editing-Part einfach da geblieben ist. So. Aber es war einer der ersten Filme, der mich wirklich kreativ auch dann so ein bisschen beflügelt hat. So.
Naja, und wenn man sich jetzt mal die Karriere von ganz vielen Filmemachern anguckt, also das liest du ja immer wieder, dass sie genau mit sowas angefangen haben. Ne? So ganz einfache, simple Stop-Motion-Geschichten mit Lego-Figuren. Ich glaube, M. Night Shyamalan hat das gemacht und also noch eine Million andere von daher. Also für einige ist es ja tatsächlich so der erste Schritt in so eine Karriere. Also total cool. Hast du die noch irgendwo, die Filmchen? Gibt's die noch?
Witzigerweise ja. Also ich müsste gucken, ob ich die Formate irgendwie umwandeln kann, aber ich glaube auch letztes Mal vor nicht allzu langer Zeit noch mal die Bilder gefunden sah. Wäre natürlich, eigentlich wäre es echt witzig, wenn ich den mal raussuche und vielleicht irgendwann noch mal poste.
Liebe Leute, schreibt bitte in den Instagram-Eintrag für diese Folge in den Kommentaren, dass ihr unbedingt was von Koljas Frühwerken sehen wollt. Das will ich mich auch, das fände ich total, total geil.
Ich war da bestimmt 8 oder 9 oder so.
Ja, ey, das ist doch super cool. Nein, ey, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr.
Ja, ich habe da jetzt so einen kleinen Schlenker gemacht. Ich meinte halt auch, auf der einen Seite fand ich es interessant, auf der anderen aber auch echt an manchen Stellen wirklich ein bisschen creepy. Ich erinnere mich zum Beispiel an hier Sally, die andauernd immer ihre Gliedmaßen verliert, so als wäre es das Normalste der Welt. Das fand ich als Kind super creepy teilweise. So dieses, dass die Arme einfach so abfallen, dass Leute damit rumwedeln und sowas. So, also ja, ist ein komischer Spagat so zwischen, der ist ein cooler Einstieg für Kinder ins Horrorgenre, aber gleichzeitig auch immer noch ein bisschen creepy für fünf, sechs Jahre so.
Ja, also ich kann mich so speziell an die Szene erinnern, als Jack Skellington, unsere Hauptfigur in Nightmare Before Christmas, der noch nicht so richtig versteht, was Weihnachten ist und das natürlich aus seiner ganz eigenen Perspektive so sieht und die ist halt nun mal sehr von Grusel und Schauer und Morbidität geprägt.
What is this? What is this?
Ja, what's this? Ne. Nee, aber wie er dann quasi selber Weihnachtsmann spielt und so total skurrile, morbide Geschenke den Kindern hinterlässt und diese eine Szene, als der kleine Junge so einen Schrumpfkopf dann aus der Geschenkbox sieht und die Eltern schreien einfach nur so, ah! Also, ja, es gibt so ein paar Szenen, ja klar, die sind schon ein bisschen schauriger. Und natürlich liegt das unter anderem daran, dass die federführende Kraft hinter Nightmare Before Christmas Tim Burton war. Obwohl, und vielleicht rücke ich hier dem einen oder anderen gerade so ein bisschen sein Weltbild zurecht. Das ist ein Fehler, der wird immer wieder gern gemacht. Deswegen könnt ihr jetzt bald noch ein bisschen besser klugscheißen als vorher. Regie hat bei diesem Film nicht Tim Burton geführt, sondern Henry Selick, der dann später auch Coraline gemacht hat. Tim Burton ist quasi ja ausführender Produzent gewesen, hatte die Idee, hatte das ganze Konzept, hat auch die Figuren entworfen, entwickelt. Ich habe mal so eine Behind-the-Scenes-Doku geguckt. Der hat ja damals bei Disney angefangen als Grafiker und Animateur. Und da hat er eben begonnen, in seiner Freizeit diese Figuren für Nightmare Before Christmas zu entwerfen. Und es hat aber noch ganz lange gedauert, bis er den Film tatsächlich so umsetzen konnte, wie er das wollte. Er musste sich da erstmal auch so ein Stück weit hocharbeiten im System. Aber wie gesagt, also es ist kein Film von Tim Burton in dem Sinne, dass er da die Regie geführt hätte. Das wird ganz gerne mal verwechselt. Das hat er aber gemacht beim nächsten Animationsfilm. Oder was heißt beim nächsten? Aber bei dem, also ich denke da gleich immer als zweiten dran, nämlich hier Corpse Bride, Hochzeit mit einer Leiche. Und also das ist vielleicht nochmal also ein Thema, weiß ich nicht, wie weit wir da jetzt in die Materie einsteigen sollten. Ich muss aber sagen, und kreuzigt und teert und federt mich bitte nicht, wenn ihr mich auf der Straße treffen solltet, ne? Aber ich habe jetzt sowohl Nightmare Before Christmas als auch Corpse Bride ein paar Mal gesehen. Und ich finde mittlerweile Corpse Bride echt besser. Mir gefällt der besser als Nightmare Before Christmas. Ich finde, also so geil Nightmare Before Christmas ist, keine Frage, alles cool. Die Songs sind der Hammer, Animation, alles geil, Charakterdesign, top. Aber so in der zweiten Hälfte zerfasert er für mich so ein ganz kleines bisschen. Also ich finde zum Beispiel das Element von Oogie Boogie, der eingeführt wird, dieser seltsame Leinsack-Bösewicht. Irgendwie hätt's den auch nicht so richtig gebraucht. Der kommt so ein bisschen aus dem Nichts und dann verschwindet er auch wieder aus der Story. Und du denkst, also ich hatte es wirklich ein paar Mal, dass ich am Ende dachte, ach ja, stimmt, Oogie gab's ja auch noch. Aber irgendwie, Und da finde ich dagegen, ist Corpse Bride ist echt runder, ist schöner, erzählt eine ganz klare, ganz straighte Story, ohne langweilig zu sein. Und ich finde den auch echt berührender und emotionaler am Ende. Aber trotzdem soll es nicht heißen, dass Nightmare Before Christmas nicht super, ein super geiler Film ist, natürlich.
Ja, also du hast mir das auch schon öfter gesagt mit Corpse Bride. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den bis jetzt erst einmal gesehen und das auch vor einigen Jahren. Ich habe kaum noch Erinnerungen an den Film. Deswegen würde ich den ganz gerne wirklich irgendwann noch mal bei Zeit noch mal gucken. Was mich auch nochmal interessieren würde, jetzt so mit der heutigen Sicht der Dinge nochmal diese beiden Filme gegenüberzustellen. Vor allem, weil ich jetzt gerade erst Nightmare Before Christmas gestern nochmal gesehen habe für den Podcast. Würde mich auf jeden Fall auch nochmal interessieren.
Wirklich, macht es auf jeden Fall. Falls ihr da draußen Corpse Bride noch nicht gesehen haben solltet, also erwartet nicht sowas wie Nightmare Before Christmas 2. Das ist wirklich eine ganz andere, eigenständige Geschichte. Der ist ein bisschen ruhiger, ein bisschen erwachsener, ein bisschen melancholischer, nicht die ganze Zeit so krass überdreht, wie Nightmare es manchmal ist. Ja, und wie gesagt, also ich will es euch nicht verraten, aber ich bin jedes Mal überrascht, wie mich das Ende kriegt. Also ich muss da wirklich ich muss richtig schlucken. Echt richtig schön. Aber trotzdem sollte man aber auch nochmal festhalten, dass Nightmare Before Christmas, der kam 1993 raus und der war natürlich schon so eine Art, der erste Film, glaube ich, dieser Art, der so ein riesen Publikum erreicht hat, der so einem großen Publikum diese Art von Stop-Motion-Technik erstmal quasi so bekannt gemacht hat. Und wenn man sich jetzt nochmal anguckt, also was für ein unfassbarer technischer Aufwand das im Hintergrund war. Ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber für eine Minute mussten die was 3 Tage drehen. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wirklich, also einen Stop-Motion-Film zu machen mit den Mitteln aus dem Jahr 1993, also wirklich, da kann ich euch echt nur raten, guckt echt mal ins Making-of rein, da wird wirklich, also haarklein wird da nochmal erzählt und gezeigt, wie der Drehaufwand und die ganze Arbeit hinter den Kulissen war, und das war unfassbar, also dass Leute da nicht irgendwann durchgedreht sind und nicht irgendwann gesagt haben, ey, nee, ohne Scheiß, wir machen das seit 3 Jahren, wir werden nie fertig mit der Kacke, mach das alleine, ich gehe nach Hause. Das ist echt aller Ehren wert, das finde ich schon krass, dass es dann auch noch so gut geworden ist, ist natürlich so das i-Tüpfelchen, aber es war schon
abgefahren. Über 200 Puppen benutzt, und du musst auch für jede einzelne Puppe die ganzen Emotionen nochmal als Form quasi haben, so die einzelnen Parts, die Augen, die Münder, die Körperteile, die sich bewegen müssen, sowas, das ist absolut abgefahren. Da steckt so viel Zeit und Herzblut drin.
Und also eine Sache sollten wir auf jeden Fall auch nochmal erwähnen, wir haben es gerade nur ganz kurz am Rande gestreift, aber das sind natürlich die Songs. Das ist ein Film, wie gesagt, ne, Tim Burton hat nicht Regie gemacht, aber er ist quasi so der Ideengeber und so ein bisschen der Papa hinter dem Ganzen. Und natürlich hat dann also auch Danny Elfman die Musik dafür gemacht. Der ist ja mittlerweile so der Haus- und Hofkomponist von Tim Burton und ist für einige wirklich absolut, also weltberühmte Scores verantwortlich. Und dazu würde ich auf jeden Fall auch den Soundtrack von Nightmare Before Christmas zählen. Also der hat so wahnsinnig viele Ohrwürmer. This is Halloween und What's this und so. Also so viele echt geile Sachen. Der Soundtrack von Nightmare Before Christmas ist immer noch der absolute Hammer. Ich liebe ihn bis heute.
Lustigerweise hat Danny Elfman irgendwann mal in so einem Online-Q&A quasi veröffentlicht, dass die Hälfte der eingespielten Songs in dem Film alle Demo-Songs waren, die es dann trotzdem in dem Film geschafft haben. Also schon ziemlich abgefahren. Der Typ hat wirklich einiges drauf, wie er mehrfach bewiesen hat. Und gerade diesen Ohrwurm-Faktor, weil wir ja vorhin beide mit diesem This is Halloween angefangen haben. Dieser Song ist seit gestern schon wieder so sehr in meinem Kopf eingraviert, dass ich das ganze Zeit, während ich hier durchs Haus laufe oder arbeite, vor mir hersumme und das erst dann auch nach ein paar Minuten bemerke. Also This is Halloween ist einfach einer meiner All-Time Favorites. Ich liebe diesen Song. Es ist einfach fantastisch.
Absolut. Und wenn man mal was leicht anderes im Ohr haben will, kann man sich auch die Coverversion von Marilyn Manson anhören. Also es gibt bestimmt eine Menge Coverversionen, aber die von Marilyn Manson ist mir gerade jetzt auch sehr präsent und die gefällt mir tatsächlich auch ziemlich cool. Und noch eines möchte ich hinzufügen zu den Songs von Danny Elfman. Also mir war das auch gar nicht so klar. Ich musste mich da tatsächlich so ein bisschen reinlesen. Aber der war damals der Frontmann von so einer Rock-Pop-Band, die hieß Oingo Boingo. Und die war tatsächlich, ja, Oingo, alberner Name, Oingo Boingo. Aber die waren relativ erfolgreich. Also die waren schon so eine große Nummer. Aber Danny Elfman hat gemerkt, dass er da immer weniger Bock drauf hat. Also er hat sich da sehr unwohl gefühlt als Frontmann von so einer Band. Da bist du natürlich, also im wahrsten Sinne des Wortes, sehr im Mittelpunkt und wirst halt angehimmelt und bist der Star. Aber das war ihm irgendwie alles gar nicht so recht. Und damit hat er aber gehadert, auf der einen Seite quasi so ein geiles Rock-Popstar-Leben zu führen und gleichzeitig damit aber unzufrieden zu sein. Und deswegen hat er so eine tiefe emotionale Verbindung zu Jack Skellington in dem Film gehabt, weil bei Jack Skellington ja eigentlich ein ganz ähnlicher Fall eingetreten ist, dass er ist ja der König von Halloween Town und so, und alle liegen ihm zu Füßen und eigentlich hat er das beste Leben, aber er merkt, es langweilt ihn und da muss irgendwie noch mehr sein und sein Herz, es schreit nach irgendwas, was anderem. Und deswegen hat Danny Elfman dann, als er die Songs geschrieben hat, hat er quasi Tim Burton auch angebettelt, die selber singen zu dürfen. Das war nämlich eigentlich gar nicht geplant. Also wenn immer ihr Jack Skellington, natürlich im englischen Original, wenn er singt im Film, dann ist das wirklich Danny Elfman, den ihr hört. Die Sprechstimme kommt von Chris Sarandon, auch ein sehr bekannter Schauspieler, kennen die meisten unter anderem aus Fright Night und Chucky und hier die Bau des Prinzen und bla bla. Aber die Singstimme, die stammt eben von Danny Elfman. Und ich muss sagen, also dass Tim Burton da irgendwann eingeknickt ist und gesagt hat, okay, wenn dir das so wichtig ist, wenn du so eine emotionale Verbindung zu dieser Figur hast, du kleiner Emo, dann sing ihn halt. Und ich muss sagen, das war genau die richtige Entscheidung, weil, also ich kann es mir absolut nicht mehr anders vorstellen. Der Typ, wenn er singt, der ist einfach Jack Skellington. Der hat so eine krasse Varianz in der Stimme und so eine Klangfarbe und was wie viel Ausdruck er da reinlegt. Mhm. Also hat garantiert einen ganz großen Anteil gehabt. Ja, und deswegen würde ich sagen, Nightmare Before Christmas Auf jeden Fall selbstverständlich ein ganz großer Klassiker. Der wird auch noch in Generationen wird er immer wieder neu entdeckt und geliebt. Ich glaube, es wird immer wieder neue Leute auf der Welt geben, die sich Jack Skellington tätowieren lassen, die die Ästhetik neu entdecken, die das feiern, die diesen ganzen Stil total cool finden, für die das sehr prägend ist. Ja, und deswegen ist 1993 mit Nightmare Before Christmas was ziemlich Cooles auf die Welt losgelassen worden, was wir heute noch mit Freude sehen. Ja, schönes Ding.
Und ein Film, den es heutzutage gefühlt gar nicht mehr so richtig gibt. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, die einzigen, die noch sowas in die Richtung machen, sind für mich Leica Studios. Aber ansonsten ist das irgendwie so eine alte Filmkunst, die ich manchmal irgendwie so ein bisschen vermisse.
Ja, das stimmt. Ey, da fällt mir gerade ein, der Was haben wir zuletzt gesehen? Part ist ja nun auch vorbei, aber ich habe es bis gerade wirklich vergessen. Deswegen ganz kleiner Einwurf an dieser Stelle. Ich habe gestern hier Marcel, The Shell with Shoes On von A24 habe ich gestern gesehen. Und das sage ich nur deswegen, weil das auch ein Animationsfilm ist. Also der verbindet Stop-Motion-Animation mit Realfilmaufnahmen. Es geht um so eine kleine Muschel mit Schuhen an. Und ein Filmemacher filmt den Alltag dieser kleinen Muschel. Und diese Muschel wird eben mit Stop-Motion-Animationen zum Leben erweckt. Fällt mir jetzt gerade ein. Ich glaube, der ist auf Disney Plus von A24. Die machen ja nicht nur Horrorkram. Aber im Grunde, glaube ich, hast du recht, das machen die wenigsten Studios. Das finde ich schade, weil ich mir sowas angucke wie Wish zum Beispiel hier von Disney. Ich habe den jetzt noch nicht gesehen, aber ich finde schon den Grafikstil, das sieht so langweilig aus. Ich finde, es gibt natürlich immer wieder Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen, speziell was von Disney kommt, das ist so gleichförmig alles mittlerweile. Es sieht alles irgendwie so einfallslos und so lieblos und so unkreativ aus. Und dagegen hast du halt irgendwie so alte Stop-Motion-Animationen, wo Leute mehrere Jahre wirklich ewig lang für 4 Sekunden gedreht und gewerkelt und animiert haben, bis es am Ende so ein ganzer Spielfilm wurde. Und ich finde, da liegen einfach Welten zwischen. Also deswegen, ich teile deinen Schmerz. Das ist schade, dass sowas kaum noch
gibt. Definitiv. Aber ja, das würde ich jetzt auch für mich abschließend sagen. Nightmare for Christmas ist einfach für mich so ein richtiges Herzensding, weil ich damit einfach auch zum großen Teil meine Kindheit und Weihnachten verbinde. Hat wahrscheinlich jeder von euch gesehen. Und falls nicht, würde uns auch interessieren, schreibt uns gerne, falls ihr wirklich zu den wenigen Leuten gehört, die diesen Film noch nicht gesehen haben und den vielleicht nachgeholt haben. Und ich würde sagen, damit können wir das eigentlich auch schon abschließen und rübergehen in den zweiten Part. Wir machen einen ganz großen Sprung, nämlich zu einem Film, von dem ich vorher noch gar nichts, also absolut überhaupt nichts gehört hatte, bis du ihn mir genannt hattest, als wir gebrainstormt haben, welchen Film wir ansehen, nämlich den finnischen Horrorfilm Rare Exports.
We found something else than just plain rocks and dirt.
This mountain is like a giant icebox.
For storing what?
Drill deep.
Ja, Rare Exports, A Christmas Tale heißt er. Und der ist nicht mehr ganz taufrisch. Der ist von 2010, glaube ich. Der Regisseur heißt, da muss ich nachgucken, habe ich mir aufgeschrieben. Jalmari Herlander, spreche ich noch
Herlander.
Herlander. Ja. Völlig falsch aus. Die Finnen haben einfach lustige Namen. Und ich muss zugeben, ich bin auch nur auf diesen Film gekommen, weil Mick Garris, der bekannte Horrorfilmregisseur, der ganz viel Stephen King-Verfilmungen unter anderem gemacht hat und der diesen wunderbaren Podcast hatte, Postmortem, wo er quasi jede Woche mit irgendjemandem aus der Branche gequatscht hat, Regisseure, Schauspieler und sowas. Der Podcast ist, glaube ich, nach 6 oder 7 Jahren jetzt relativ frisch beendet worden. Aber der hat irgendwann mal Rare Exports genannt als einen seiner Lieblings-Weihnachts-Horrorfilme, weil man das natürlich auch regelmäßig gefragt wird.
Ja.
Und er hat wirklich also viel davon geschwärmt. Er hat nicht gesagt, was genau in dem Film passiert, worum es geht. Er meinte, am besten geht man einfach blind rein, aber das war einer seiner kleinen, neu entdeckten Lieblinge. Und da dachte ich, okay, schreibe ich mir auf, hole ich irgendwann mal nach. Und deswegen habe ich den einfach mal, als wir gebrainstormt haben, ich habe den auch noch nicht gesehen, ich habe den einfach mal genannt. Ich dachte, okay, wir schauen, Kolja und ich, wir gucken ihn zum ersten Mal, beide blind. Ja, und jetzt bin ich gespannt, also erstmal, bevor wir sagen, wie wir ihn beide fanden, gerade bei Nightmare Before Christmas ist mir gerade aufgefallen, haben wir überhaupt nicht gesagt, worum es in dem Film geht, was die Story ist, müssen wir aber nicht machen, weil ohne Scheiß, also nee. Das ist wie Star Wars, muss man auch nicht mehr sagen, worum es geht. Aber in Rare Exports ist das vielleicht ein etwas anderer Fall. Deswegen, Kolja, fass hier nochmal ganz kurz und knapp so zusammen, dass du nicht verrätst, was wirklich passiert, aber den Leuten so einen kleinen Anheizer gibst.
Das wird gar nicht mal so einfach. weil man schwierig nichts spoilen kann an der Stelle. Und zum anderen, weil ich den jetzt auch schon vor, ich glaube, 10 Tagen oder sowas fast gesehen habe, als Vorbereitung auf diesen Podcast und tatsächlich auch nicht mehr so viel Erinnerung dran habe. Aber ich versuche, mein Bestes zu geben an der Stelle.
Ich bitte dich.
Es findet ja alles tatsächlich auch in Finnland statt, bin ich der Meinung. Das ist alles sehr verschneit, es ist sehr, sehr abgelegen. Man sieht einzelne kleine Familien in so einem kleinen Dorf zusammenleben. Sie geben ihr Bestes, um den Unterhalt dort zu bezahlen und versuchen sich auf die absurdesten Weisen irgendwie Geld zu beschaffen. Und der alleinerziehende Vater, war das Pitari? Nee.
Ja.
Die Namen kriegen glaube ich, ja, jetzt nicht ganz zusammen, weil da haben wir Pitari, Juso, Rauno, Aimo, Pipa. Also ihr wisst schon, das ist ein bisschen schwierig. Aber ein alleinziehender Vater und sein Sohn, die streifen auf jeden Fall mit einigen Freunden da durchs Land und entdecken irgendwann einen riesigen Ausgrabungskrater. Und rund um diesen Krater, dieses Gebiet ist einfach komplett verlassen. So, es wirkt alles schon mal sehr merkwürdig. Und sie finden im Verlaufe dieses Films halt heraus, wonach da unten eigentlich gegraben wurde. Und jetzt, da ich tatsächlich keinen Trailer gesehen habe, weiß ich auch nicht, was ich jetzt noch verraten darf an der Stelle.
Ja, ich weiß. Ich würde jetzt vielleicht auch lieber aufhören. Also,
okay.
Sagen wir es mal so. Zwei der Hauptfiguren sind zwei kleine Jungs, die eben also quasi mit ihren Vätern logischerweise da so ein bisschen in der finnischen Einöde in Eis und Schnee da leben und deswegen auch ein relativ raues Leben haben. Und einer dieser Jungs, der bringt sehr schnell eine Theorie, wonach die denn da tatsächlich buddeln. Also wir sehen am Anfang, glaube ich, die erste Szene, dieses Ausgrabungsteam, und haben da wirklich also ein gigantisches Loch da gegraben. Aber wir als Zuschauer, wir wissen nicht, wonach die da eigentlich buddeln und was die da glauben, gefunden zu haben. Und einer dieser Jungs, der sagt das aber, was er glaubt, was die da gefunden haben. Und ohne Scheiß, ich will es gar nicht sagen, aber vielleicht kann der eine oder andere jetzt eins und eins so ein bisschen zusammenzählen, ne? Wir reden ja hier über Weihnachtshorrorfilme und es scheint ja irgendwas irgendwie mit der Thematik, mit der Ästhetik Weihnachten zu tun zu haben, also ne, von daher, vielleicht ist das so ein bisschen eine Spur, die ihr gedanklich jetzt verfolgen könnt, ohne dass wir euch den Film komplett spoilen. Aber ich muss sagen, also ich wusste auch wirklich gar nicht, worum es geht. Und es ist nicht so, dass der Film zu früh quasi sich selber spoilt oder zu früh die Karten aus der Hand gibt. Weil wenn du checkst, was für eine Art von Geschichte er erzählt, dann denkst du, okay, jetzt hast du meine Aufmerksamkeit, Film. Jetzt will ich wissen, was du daraus machst. Und er zieht es dann auch relativ straight durch, schafft es dann am Ende aber trotzdem dieser ganzen Geschichte, die eh schon relativ abgefahren und einigermaßen skurril und charmant und frisch und originell ist, dem Ganzen aber mit dem Ende nochmal so einen Dreh zu geben, dass du denkst, okay, das ist okay, geil, das ist cool. Da hatte jemand eine richtig gute Idee für eine originelle Story, die ich so noch nicht im Weihnachtshorror-Genre gesehen habe. Aber ihr merkt schon, also das ist echt so ein Film, ich weiß, ihr wollt immer irgendwie, wenn wir euch das spoilen und einfach drüber reden. Aber in dem Fall wäre es wirklich ein bisschen schade, weil ich glaube, dass die allermeisten von euch den noch nicht gesehen haben. Und das wäre so schade, wenn man jetzt einfach drüber quatscht, was passiert. Weil das so ein schönes Überraschungsmoment ist. Und also mir zumindest beim Gucken ging es ein paar Mal so, dass ich dachte, nein, das machst du jetzt nicht wirklich, Film, oder? Ja, aber er macht's wirklich. Und das hat mir sehr gut gefallen. Wie fandst du ihn denn?
Man kann natürlich jetzt, um dazwischen zu grätschen, könnte man auch noch einen Spoiler-Part einbauen, den Leute dann skippen könnten, theoretisch, ich wüsste zumindest jetzt an diesem Punkt nicht, wie ich groß über den Film weiterreden könnte, ohne. Okay. Und zum anderen haben wir schon oft den Fall gehabt, dass Leute dann gesagt haben, so, warum macht ihr das nicht ganz und tippst du dann immer drumherum.
Okay.
Wir können es ja mal ausprobieren, dass wir jetzt einmal ganz spoilerhaft hier unsere Meinung zu dem Film einmal kundgeben und dann können wir einen Spoiler-Part, vielleicht nochmal 10 Minuten oder sowas hier einbauen.
Okay, cool,
Und dann im Nachhinein schneide ich dann nochmal an der Stelle ein, wo ihr dann hinskippen könnt. So, also jetzt nochmal komplett spoilerfrei. Ich fand den tatsächlich ziemlich cool. Ich wusste überhaupt nichts. Ich habe mir auch, weil ich die letzten Tage wirklich nicht viel Freizeit hatte und ich wusste, ich muss den Film noch irgendwie zwischenquetschen, habe ich mir einfach allein aus Zeitgründen schon nicht vorher noch mal Großes angeguckt. Ich wusste nicht, worum es geht. Ich wusste nur von dir, dass es ein Horrorfilm im Weihnachtssetting ist, damit wir das hier irgendwie behandeln können. Und ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass es eine Horrorkomödie ist. So. Mhm. Dass es okay. in diese okay. Richtung geht. So. Ich wusste zum Beispiel nicht mal, dass es ein finnischer Film ist. Also als der Film dann irgendwie angefangen hat und dass alle nur finnisch gesprochen haben und ich dann Untertitel lesen musste, war so, oh, okay, jetzt muss ich halt wirklich mich komplett drauf konzentrieren. Aber so im Großen und Ganzen hat er mir wirklich echt gut gefallen. Er hat irgendwie so ein, der hat sowas Handgemachtes irgendwie. Ich kann das schwer beschreiben. Das wirkt jetzt nicht irgendwie wie so ein Film, wo Tausende und Millionen von Dollar reingeflossen sind, sondern es ist eher so ein recht kleiner Film mit eher wahrscheinlich überschaubarem Budget und gar nicht so viel großen Mitteln, die sie da zur Verfügung hatten. Und das hat mir irgendwie sehr, sehr gut gefallen. So.
Also ich muss auch sagen, ähnlich wie du, ich wusste auch gar nicht, worum es ging. Also so, dass es so eine Art Horrorkomödie ist, das meinte ich da irgendwie aufgeschnappt zu haben, das hatte ich so ein bisschen als Wissenspartikel abgespeichert, aber das kann ja irgendwie alles Mögliche bedeuten. Es gibt ja die wahnsinnig albernen so Partyfilme, auf die ich ja meistens nicht so stehe, weil die nicht gruselig genug und auf der anderen Seite dann aber auch meistens nicht lustig genug sind, sondern einfach nur laut und nervig. Und deswegen wusste ich nicht ganz genau, was mich so erwartet. Und ich muss sagen, ja, also was mich bei dem Film durchaus sehr unterhalten hat, war eben dieses komödiantische Element. Also es gibt immer wieder Szenen, da kommt es so zu Situationskomik, die meistens daraus resultiert, dass eine Situation absolut skurril ist und die Figuren die aber also ernst nehmen. Es kommt nicht zu irgendwelchen Wink-Wink-Gags, so keiner macht irgendwie so einen Spruch, ey, das ist wie in irgendeinem Film, so haben wir uns auch schon oft drüber unterhalten, so diese Meta-Gags, yeah. Weißt du, dass irgendjemand, so diese Figuren, die so wirken, als wäre ihnen bewusst, dass sie nur eine Figur in so einem Film sind und deswegen brauchen sie nichts ernst nehmen. Das macht der Film überhaupt nicht. Also der erzählt eine wirklich sehr skurrile, sonderbare Geschichte und auch wenn er ab und zu mal so ein paar schwarzhumorige Einschübe hat, aber der nimmt die Story aber wirklich ernst und auch die Figuren ernst und der zieht es wirklich straight durch. Der zeigt dir das, ja, wie es tatsächlich wahrscheinlich passieren würde, wenn es zu dieser seltsamen Ausgangslage in dem Film kommt. Wenn das wirklich Leuten passiert, was in dem Film gezeigt wird, dann würde es vermutlich schon so ähnlich aussehen. Und das fand ich eine ziemlich coole Mischung. Das hat mir ganz gut gefallen. Da ging mir nicht auf den Keks, der Film. Der hätte vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können hier und da. Also gerade der Horror, der Horroraspekt war mir manchmal irgendwie, der war mir ein bisschen zu zahm. Da dachte ich so, komm, leg ruhig noch einen drauf. Wir können's vertragen. So, da geht noch ein bisschen was. Deswegen würde ich nicht sagen, dass der absolut geniales Meisterwerk ist. Aber allein für die Idee, für die Geschichte, für die Prämisse, die er da echt durchexerziert, und zwar absolut konsequent, ist der auf jeden Fall schon Blick wert. Und ich bin ganz happy, dass ich ihn jetzt gesehen habe.
Du hast gerade gesagt, der geht für dich nicht komplett rein in diese Horrorschiene. Und das würde ich auch unterschreiben. Aber das Gleiche hatte ich leider auch ein bisschen in der Comedy-Richtung. Also für mich hat es nicht so richtig an vielen Stellen gezündet. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass der Film sich so hier und da noch unsicher war, wie er so wirken möchte. Und das Ende war mir ein bisschen zu schnell auf einmal abgehandelt. Also ich hatte das Gefühl, dass das Finale dann plötzlich so, wir müssen das jetzt irgendwie noch hier zu Ende bringen, so gemacht war. Warum auch immer, weil der Anfang hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dieses ein bisschen Rätseln, was hier gerade abgeht in dieser kleinen Stadt und was hier für komische Sachen passieren. Und dann plötzlich war irgendwie auch alles dann zu Ende. Aber so im Großen und Ganzen finde ich, ist das ein schöner kleiner Geheimtipp, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, den man sich auf jeden Fall angucken kann, wenn man dann mal einen Weihnachts-Horror-Slash-Comedy-Film gucken möchte.
Ja, das ist schön gesagt. Okay, wollen wir dann noch ganz kurz einen Spoiler-Part hinten dranhängen für die Leute, die es jetzt echt nicht interessiert und die wissen wollen, worum es jetzt eigentlich geht und was der Gag ist? Machen wir.
Yes, ich würde sagen, wir machen jetzt noch eben 5 bis 10 Minuten, reden wir noch mal ganz kurz über die Prämisse des Films, ja.
Okay, cool.
Also für alle Leute, die den Film auch noch gucken wollten, die skippen ab jetzt am besten zu 1 Stunde und 12 Minuten. Letzte Warnung, hier kommen die Spoiler in 3, 2, 1.
So, und dann können wir jetzt endlich mal sagen, worum es geht. Also in Rare Exports geht's um die Idee, dass der Weihnachtsmann, Santa Claus, dass der real ist, dass er böse ist, dass er von vorherigen Generationen, eben weil er ein böses Weihnachtswesen ist, er wurde quasi vergraben unter ewigem Eis und dann kamen aber die dummen Forscher und haben ihn wieder zurück an die Oberfläche und damit in das Reich der Menschen geholt. Und der kleine Junge, dessen Namen ich vergessen habe, irgendwas mit P, wie heißt der? Pietro? Nee, so hieß er nicht. Pietari hieß er.
Pietari.
Ja, er ist der Erste, der das versteht und der das das realisiert und der fortan auch wirklich dann Angst davor entwickelt, von dem bösen, jetzt wieder freigelassenen Weihnachtsmann geholt zu werden. Und als er diese Bedenken dann immer mehr äußert, natürlich glaubt man ihm nicht, weil es eine extrem skurrile Geschichte ist. Aber es häufen sich auch seltsame Vorkommnisse, nämlich zum Beispiel, dass alle Rentiere von den Rentierzüchtern da, die damit sich irgendwie durch den Winter bringen, die werden alle irgendwann gerissen und tot aufgefunden. In einer der Bärenfallen von einem dieser Rentierzüchter, von dem Vater von Petardi, liegt irgendwann mal so ein alter Mann, der das offenbar nicht überlebt hat. Es war so eine Fallgrubenfalle, es war gar keine Bärenfalle. Auf jeden Fall ist so ein älterer Mann in der Falle. Und dann denken natürlich alle Figuren zusammen mit dem Zuschauer, dass der Weihnachtsmann ist. Sie haben endlich den Weihnachtsmann gefangen und dann kommen ja alle wieder so ein bisschen zur Ruhe. Das ist schon eine einigermaßen skurrile Situation, aber anders können sich auch die Figuren und auch die Väter da nicht mehr erklären. Also akzeptieren die dann quasi in Anführungszeichen die Wahrheit. Sie haben den Weihnachtsmann dann gefangen. Und dann kommt es zu einer Szene, die fast so ein bisschen wie so eine Art Kammerspiel ist. Also der vermeintlich gefangene Weihnachtsmann ist dann so gefesselt und die Figuren irgendwie sind in einem Raum mit ihm und wissen nicht so richtig, wie sie sich verhalten sollen, was sollen wir denn jetzt machen. Durch Verkettung in der Story kommt er dann natürlich auch wieder frei. Das ist aber gar nicht so wichtig, denn die eigentliche Pointe ist, dass das überhaupt nicht der Weihnachtsmann war, den sie da gefangen haben, sondern eigentlich einer der Weihnachtselfen des echten Weihnachtsmanns. Denn der echte Weihnachtsmann, das sehen wir ganz am Ende, der ist, ich weiß nicht, was, 10 Meter groß, 15 Meter groß, ist in so einem riesigen Eisblock in so einer Lagerhalle, ist der noch unter Eis, ist gefroren, man sieht nur seine riesigen Hörner, die oben so rausgucken, und wir als Zuschauer, wir verstehen dann auch ganz am Ende, dass es nicht nur diesen einen Weihnachtselfen gibt, wie gesagt, der aussieht wie so ein alter Mann, sondern ganz viele von denen, und die blasen dann quasi auch zu so einer Art Großangriff auf unsere Figuren, und da kommt es zu ein paar, also wirklich von der Bildsprache her, fand ich allein diese Einstellung so cool, wie am Ende in Zeitlupe so eine Armee von alten, bärtigen, nackten Männern in Zeitlupe auf die Kamera zugerannt kommt. Das war gleich, also das war eine Szene, da hat für mich die Balance wieder gepasst zwischen Grusel und Komik, weil ich fand es gleich, also wirklich ernsthaft verstörend und creepy und unheimlich und auf der anderen Seite, weil es so skurril war, aber auch wieder unglaublich lustig. Und das Endbild, das hat mir dann auch wahnsinnig gefallen, weil ich dachte, okay, im Prinzip habt ihr jetzt hier wie eine Brücke zu eurem eigenen Sequel geschlagen. Und da klappt es mal wieder, weil es relativ elegant war. Die Protagonisten des Films, also die Väter und die Jungs, die schaffen es tatsächlich, die Weihnachtsmänner zu fangen, zu dressieren. Und dann werden die alle in Kisten gesperrt und quasi als dressierte Weihnachtsmänner, die man irgendwo in so ein Einkaufszentrum setzen kann, damit sich kleine Jungs und Mädchen auf die Knie setzen, werden die dann quasi so in die ganze Welt exportiert. Und deswegen heißt der Film Rare Exports, weil die einfach so gezähmte Weihnachtsdämonen in die ganze Welt verkaufen als Weihnachtsmänner. Und da dachte ich, okay, vielleicht war das die eine Idee, auf der der ganze Film basiert. Also irgendjemand hatte so beim Saufen so eine Idee, ey, wäre das nicht witzig, wenn irgendjemand das machen würde, so in Holzkisten so Weihnachtsmänner verschicken. Und daraufhin haben die dann irgendwie einen Film drum gestrickt. Und wenn dem so gewesen sein sollte, würde ich sagen, okay, ist legitim.
Ja, lustigerweise habe ich im Nachhinein auch gelesen, ich habe den tatsächlich nicht gesehen, aber der ganze Film basiert auf einem Kurzfilm, der relativ viral gegangen ist, der auch Rare Exports hieß. Und da würde es mich jetzt nicht überraschen, wenn sie vielleicht diese Thematik einfach wirklich in ein paar Minuten gequetscht haben und haben daraus dann, wie du schon sagtest, einen ganzen Film drum gemacht. Der Film an sich geht auch nicht lange, das gefällt mir ziemlich gut. Der geht 1:24, also echt recht überschaubare Laufzeit, was echt zwischendurch auch mal ganz angenehm ist.
Ja,
allerdings. hat auch mal was Erfrischendes, so einen Film zu haben, zwischen den ganzen 2,5 Stunden Knallern.
Ja.
Und für mich persönlich, das hast du eben nicht genannt, aber wo sie in diesem Kammerspiel waren, bekommen sie ja auch random so einen Anruf. Mhm. Was sagt er nochmal? Ist Santa ready oder sowas? Fragt er, glaube ich. Und dann deswegen denken die ja erst, dass es sich überhaupt groß um diesen Santa wirklich handeln kann. Aber was eigentlich gedacht war halt, dass dieser alte Mann die Kinder zu dem wahren Santa rüberbringen sollten. Und der hat einfach nur gefragt, so, habt ihr jetzt irgendwie euren Auftrag erfüllt?
Ja.
Und dann denken sie, okay, krass, wir haben jetzt den echten Weihnachtsmann bei uns. Der eine Weihnachtsmann, da müssen wir aber auch jetzt überlegen, was wir für den bekommen könnten bei so einem bei so einer Lösegeldforderung. Und dann diskutieren sie echt auf dem Weg zu dieser Lösegeldforderung, überlegen die so, oh fuck, was könnten wir für den echten Weihnachtsmann denn bekommen? So, das war für mich, glaube ich, die allerlustigste Szene, diese Gedanken. Was würde jemand für den echten Weihnachtsmann bezahlen? Was, so wenig? Bist du bescheuert? Nein.
Ja, genau.
Also der Part hat mir echt richtig, richtig gut gefallen. Und ja, dieser kleine Twist, dass es sich dann nicht um ihn handelt, sondern dass so zombieartig wirklich ganz viele von diesen nackten alten Männern mit ihren weißen, grauen Bärten und Haaren da rumlaufen, sich in diesem ganzen Gebüsch verstecken und rumballern und irgendwie wie irgendwelche wilden Barbaren auf die Menschen zu rennen. Das fand ich super gut. Also das hat mir auch richtig, richtig gut gefallen.
Ja, generell. Also dieser Film, der hat so ein paar kleine, echt schöne Ideen. Zum Beispiel, dass irgendwann gesagt wird, dass aus allen Häusern da die Heizung verschwunden sind. Und jemand vermisst auch seinen Föhn und so. Und ganz am Ende siehst du, dass diese ganzen bösen Weihnachtselfen versuchen, Santa Claus, also den echten Weihnachtsmann, aus diesem gigantischen Eisblock zu holen, indem sie die ganzen Heizungen um den Eisblock stellen und und mit dem Föhn anpusten, damit sie hoffen, dass das Eis schneller schmilzt und so. Da musste ich echt lachen. Das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Also ich gebe dir recht, der geht weder im Horror noch in der Komik, geht der vielleicht so ans Maximum. Man hätte bestimmt in beiden Seiten, hätte man noch mehr rausholen können. Aber so ein paar Sachen, die haben dann bei mir doch gezündet. Und ich mochte, dass er dann eben nicht so ein alberner, überdrehter, kreischiger, haha, ist das alles wacky Party-Film wird, was er auch werden hätte können bei der Prämisse. Naja, und ich denke mir, also ich persönlich, also ich habe sicherlich auch schon finnische Horrorfilme gesehen, aber ich glaube, das waren nicht so wahnsinnig viele. Und also ich will darauf hinaus, für mich wirkte der noch einigermaßen exotisch. Also wirklich so, der hatte wie so einen Tonfall, der wirkte nicht wie so ein normales, also wie Ami-Horrorkino sowieso nicht. Der wirkte auch um Gottes Willen nicht wie ein Horrorfilm, der aus Deutschland kommt. Also die Figuren, wie die miteinander umgehen. Also man sieht zum Beispiel, wie die Väter speziell mit ihren beiden Söhnen umgehen. Die sind wirklich so sehr hart und sehr, sehr tough. Nicht, dass sie ihre Söhne nicht lieben würden, aber die können es nicht so richtig zeigen. Also die kleinen Jungs kriegen immer wieder mal einen so hinter die Löffel und dann werden die von ihren Vätern brutal da irgendwie weggerissen. Ey, ich hab dir gesagt, komm hier hin. Und entschuldigen sich dafür auch nicht und so. Und ich dachte, boah, okay, das sind harte Männer, die ein hartes Leben führen und deswegen wollen sie, dass ihre Söhne auch hart werden. So, und ich fand, das war so ein Geschmack und so ein Tonfall. Da musste ich mich so ein bisschen dran gewöhnen und deswegen kam ich da auch emotional nie so 100% dran. Aber das ist für mich vielleicht so die Erklärung, warum manche Szenen, also warum die einen nicht so komplett abholen, so gerade was die Komik angeht. Vielleicht ist das irgendwie, weiß ich nicht, wären wir jetzt Finn, vielleicht fänden wir manche Szenen davon irgendwie rasend komisch, weil wir denken, okay, das ist hundertprozentig, da werden wie so Leute dargestellt, ich kenne die persönlich, die gibt's hier wirklich, aber dadurch, dass ich zu dieser Lebenswelt, zu dieser Kultur jetzt nicht so wahnsinnig viel Bezug habe, ist vielleicht manches so ein bisschen auch verpufft, also es mag sein, dass es daran liegt.
Nee, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist wirklich so ein regionales Ding, dass der Humor sich vielleicht nicht in unbedingt allen Stellen überträgt. So.
Ja.
Aber gerade das gleichzeitig, ich weiß, ich habe das gerade als Negativpunkt ein bisschen angekreidet, dass er halt nicht ganz in eine Richtung geht. Aber gleichzeitig finde ich es auch sehr charmant, dass sich der Film nicht anfühlt wie so ein internationales, amerikanisch, whatever produziertes Ding, wo du gerade meintest, es könnte auch locker so ein kreischige America-Komödie sein, muss ich direkt irgendwie an Ananas Express und Co. denken. Also so in dieser Art könnte man so einen Film locker umsetzen.
Ja,
und der wäre, glaube ich, deutlich stümpfer und vielleicht auch deutlich unlustiger noch oder uninteressanter. Deswegen, so wie er gemacht ist, finde ich ihn recht einzigartig und ich bin halt einfach froh, dass ich den jetzt auch sehen konnte. Ja.
Also er ist wirklich, es passt total zum Setting, es passt zum Thema, er ist wirklich unterkühlt manchmal. Also, ne, ich kann mir schon vorstellen, dass das auf den einen oder anderen ein bisschen befremdlich wirkt, warum der nicht sowohl in der Comedy als eben auch, was so den Gruselfaktor angeht, warum er da nicht noch weitergeht. Aber genau diese Kühle, die, ich finde, also die macht den Film noch so ein bisschen auf so eine ganz spezielle Art faszinierend. Ey, und wie wir schon gesagt haben, das ist jetzt nicht so der absolute Überkracher. So, und es wird mich auch nicht wundern, wenn irgendjemand in Hollywood den sich schon die Rechte an dem gesichert hat, weil die ganze Idee eben so skurril ist, dass sich irgendjemand denkt, boah, Alter, den für ein großes Publikum nochmal ins Kino gebracht, ich glaube, da könnte was gehen an den Kinokassen. So, gut, das ist jetzt wieder die alte Frage, wir können sie jetzt auch nicht erschöpfend diskutieren, Remakes ja oder nein, das ist vielleicht nochmal, wie gesagt, ein eigenes Special wert, aber also jetzt erstmal ist es schon so ein kleiner Nischenfilm, du hast ihn vorhin Geheimtipp genannt und das würde ich unterstreichen. Also erwartet jetzt nicht euren nächsten Lieblingsfilm für alle Ewigkeit, aber es ist wirklich ein kleines, charmantes, skurriles, originelles Liebhaberding, bei dem ich einfach froh bin, dass irgendjemand ein bisschen Geld zusammengekriegt hat, um diesen Film irgendwie auf die Leinwand zu bringen. Ich war happy, dass ich ihn gesehen habe und ich habe ab jetzt Rare Exports in guter Erinnerung.
Ja, und für die Leute, die jetzt entweder an diesem Punkt geskippt haben oder die es wirklich jetzt angehört haben, den Spoiler-Part, wir kommen jetzt zu unserem dritten und letzten Film. Ein Film, der ein, würde ich sagen, im Horror-Genre auf jeden Fall nicht nur ein ziemlicher Klassiker ist, sondern auch ein sehr prägender Film, wie ich im Nachhinein jetzt nochmal viel nachgelesen habe auch. Und ein Film, den ich nie bis vor kurzem gesehen habe. Wir reden nämlich jetzt über Black Christmas von 1974.
If this movie doesn't make your skin crawl, it's on too tight.
Okay, also Kolja, du hast den im Zuge der Vorbereitung für dieses Weihnachtsspecial das erste Mal gesehen, ne?
Das ist so krass. Ich weiß auch wirklich nicht, warum es bis heute nicht dazu gekommen ist, weil ich habe so oft von diesem Film gehört und ich wusste, dass dieser existiert, aber ich habe aus irgendeinem Grund den nie geguckt so und nie auch groß Gedanken gemacht darum, dass ich den mal schauen sollte. Ich wusste zum Beispiel gar nicht mehr, dass er so alt ist. Ich wusste von zwei Remakes, einmal einen 2006, den ich auch noch nicht gesehen habe, nee. Und einem Remake von 2019, den ich leider gesehen habe. Also für mich, mein einziger Wissensstand zu diesem Film oder dieser Reihe war halt dieser Film von 2019, den ich wirklich, wirklich anstrengend, furchtbar, ich finde den einfach wirklich scheiße. Also ich sag das wirklich selten über einen Film, dass der gar nichts hat, was für ihn spricht, aber dieser Film, bei dem würde ich sagen, der Film von 2019, Black Christmas, das Remake, ist absolute Grütze. An diesem Film ist nichts gut.
Ja, so. Schön, dich auch mal so ranten zu hören, aber ich kann es leider unterstreichen, also ich habe den auch gesehen und da dachte ich, boah, ich wünschte, dieser Film hätte eine Fresse, damit ich ihn da reinhauen könnte. Der hat mich richtig sauer gemacht. Und und vielleicht, also das wäre wirklich traurig, wenn mehr Leute den Namen Black Christmas eben mit diesem völlig vergrützten Remake assoziieren als mit dem Original. Aber ich stimme dir zu. Ich finde auch, das ist wirklich ein Klassiker. Der ist in manchen Bereichen ist er sogar wegweisend. Wir werden gleich noch ein bisschen drüber reden. Also welche Filme der auch geprägt hat und was der teilweise zum ersten Mal gemacht hat. Und denkst, ey, holy, wie Moment.
Das ist unglaublich.
Das gab es zum ersten Mal bei Black Christmas. Krass. Aber ich weiß auch nicht ganz genau, warum. Aber irgendwie ist der in der öffentlichen Wahrnehmung, spielt er keine große Rolle. Ich weiß nicht, was der Grund dafür sein kann. Vielleicht kommen wir gleich auf ein Erklärungsmodell. Aber also unterm Strich, ich gebe dir voll recht, auf jeden Fall Klassiker, auf jeden Fall stilbildend, auf jeden Fall wegweisend, sollte aber von noch mehr Leuten immer wieder neu entdeckt werden, weil es sich wirklich, wirklich lohnt. Ich habe den jetzt vor ein paar Tagen zum zweiten Mal gesehen. Ist auch ein bisschen näher, dass ich ihn zum ersten Mal geguckt habe. Und ich glaube, jetzt beim zweiten Mal hat er mir sogar noch besser gefallen. Ich war wirklich überrascht, wie gut ich den finde, wie teilweise wirklich ernsthaft unheimlich, wie innovativ der war, was der sich getraut hat. Ich fand, er hatte unglaublich gut geschriebene Frauenfiguren. Und das im Jahr 1974. Ja. Mir haben die Frauenfiguren so gut gefallen.
Starke Frauenfiguren, vor allem in der Hauptrolle, so unabhängig.
Supergeil, ja.
Also schon für die damalige Zeit war das wirklich was sehr, 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 sehr Seltenes bis Neues so.
Absolut. Der hat der ist fantastisch besetzt. Margot Kidder spielt mit, Olivia Hussey, die viele aus dem ganz berühmten Romeo und Julia-Film kennen können. John Saxon spielt natürlich einen Polizist, macht dann auch selbstverständlich immer gut. Und ich fand auch das Ende wieder so richtig unheimlich. Das ist wieder so ein Ende. So, man hätte das auch alles viel plumper und irgendwie effektheischerischer und kreischiger enden können, aber er endet auf so einer ganz verstörenden, ruhigen Note und also unterm Strich Black Christmas zu Unrecht noch nicht so beachtet, wie er eigentlich beachtet gehört. Und freut mich zu hören, dass er dir offenbar ja dann auch gefallen hat.
Er hat mir nicht nur gefallen, ich war tatsächlich, und das habe ich selten bei alten Filmen, also wir haben jetzt schon öfter über etwas ältere Filme gesprochen, die du auch hier in den Ring geworfen hast, und ich fand die immer cool. Ich fand es interessant, so eine Reise zurück in die Vergangenheit zu machen und die zum ersten Mal so zu erleben aus heutiger Sicht. Aber ich hatte das, glaube ich, bis jetzt noch nicht so sehr wie bei Black Christmas, dass ich wirklich, ich sage es ja, weggeblasen war, so wie gut er zum einen gealtert ist und wie innovativ der wirklich war, so zu der Zeit. Also er hat mir unfassbar gut gefallen und ich finde es schon fast schade, dass ich ihn jetzt erst entdeckt habe. So, und wirklich bis vor kurzem noch den Namen Black Christmas mit dem furchtbaren 2019er Remake in Verbindung gebracht habe, weil die Filme haben ja auch eigentlich bis auf den Namen überhaupt nichts groß miteinander zu tun, wenn man mal ganz ehrlich ist.
Ja, nee, das stimmt. Das war wieder so ein Fall, wenn ich ans Remake denke, da wäre es vielleicht besser gewesen, wenn man sich eher noch am Original orientiert hätte, statt wie alles zu dekonstruieren und was Eigenes zu machen. Oh, fuck off! aber gut, wir probieren das einfach zu löschen. Wir sollten vielleicht an dieser Stelle ganz kurz auch hier zusammenfassen, worum es in Black Christmas geht. Das ist, es ist eine mittlerweile klassische Slasher-Geschichte, möchte ich es nennen. Es geht um eine Studentenverbindung in einem Studentinnenhaus. Also natürlich sind wieder mal Mädels in der Zielscheibe. Und da treibt ein unbekannter, ungesehener Killer sein Unwesen. Erst verschwindet eins der studentischen Mädels, dann verschwindet die zweite, dann verschwindet die dritte. Suchaktionen werden gestartet. Der Boyfriend von einer der Mädels gerät dann auch so ein bisschen ins Visier, weil der sich ein bisschen auffällig verhält. Ein bisschen. Und man weiß ja auch, oftmals kommen die Täter tatsächlich aus dem näheren Bekanntenkreis. Deswegen liegt das ja gar nicht so fern. Ja, und also wirklich viel mehr müsst ihr da gar nicht wissen. Man muss jetzt nicht den kompletten Plot ausbreiten, weil also das sollte euch als Hook im Prinzip schon genügen. Und also wenn ihr jetzt denkt, also im Prinzip so ein bisschen, weiß nicht, wie Halloween, nur an Weihnachten. Ja, exakt. Das ist wirklich, der ist ein paar Jahre vor Halloween, der erzählt eigentlich genau die Geschichte. Ein Killer hat keine andere Aufgabe, als Mädels zu killen, nur macht er das eben ein paar Jahre vor Halloween. Natürlich, wie gesagt, er ist aus dem Jahr 1974, das heißt, erwartet jetzt keine überkrassen Splatter- und Blut. Orgien, also der ist schon nichts für so ganz sanfte Gemüter, aber es geht hier nicht um krassen Splatter, wie es ja dann ein paar Jahre später bei Halloween auch nicht sein sollte. Und er hat ein paar Dinge etabliert, also vielleicht auch nicht erfunden, aber sowas wie zum Beispiel die Point-of-View-Ansicht, also dass wir was aus den Augen des Killers sehen, das verbinden alle Leute immer mit Halloween, aber Black Christmas tatsächlich hat das ein paar Jahre eher schon gemacht und auch da extrem unheimlich und sehr effektiv. Also der hat einiges echt das erste Mal auf die große Leinwand gebracht, was man dann zu Unrecht leider mit anderen Filmen dann in Verbindung gebracht hat.
Ich war der Meinung, irgendwo auch gelesen zu haben, dass der Killer, auf den wir gleich wahrscheinlich auch nochmal dann in einem Spoiler-Part eingehen, dass der praktisch umgewandelt wurde dann später in Michael Myers.
Naja, also sagen wir es mal so, die eigentliche Idee zu Halloween kam ja von einem Produzenten, der wollte, dass jemand einen Film macht mit dem Titel The Babysitter Murders. Der wollte einfach, ne, also da ist ein Killer und der schlachtet Babysitter ab. Also von daher würde ich jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass Black Christmas wirklich 1:1 quasi die Ursprungsidee für Halloween war. Aber natürlich. Die
Inspiration aber auf jeden Fall.
Genau, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Auf jeden Fall die Inspiration. Und das sieht man eben in der Struktur. Man sieht es in diesem, also scheinbar wirklich völlig wahllosen Schlachten des Killers. Also da gibt es kein, wie bei Halloween, es gibt keinen großen Twist, es gibt keine Erklärung. Der Killer, und also spoilen wir jetzt? Also reden wir einfach darüber, über Dinge, die passieren, weil ich mir denke, okay, 1974, wer ihn jetzt noch nicht gesehen hat, den interessiert es auch nicht.
Machen also ganz ehrlich, ich würde auch an dieser Stelle wieder sagen, wie eben auch schon, der Film ist von 1974. Wir werden jetzt auf jeden Fall spoilertechnisch drüber reden. Für die Leute, die ihn wirklich sehen wollen und noch nicht gesehen haben, den würde ich das auf jeden Fall ans Herz legen, den einmal anzugucken. Weil wie gesagt, ich habe ihn jahrelang nicht gesehen. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal geguckt und ich fand ihn wirklich, wirklich wirklich gut und bin froh, dass ich ihn jetzt nachgeholt habe. Deswegen an der Stelle, wir haben, glaube ich, genug zum Film an sich gesagt, wie wir ihn fanden.
Ja.
Und falls es genug Werbung für euch war, guckt ihn euch gerne an. Ansonsten reden wir jetzt einfach im Spoiler-Part darüber. Ja,
genau. Okay, cool. Dann machen wir das quasi ab jetzt. Und okay, also es gibt natürlich, es gibt schon gewisse Unterschiede zu Halloween. In Halloween logischerweise, yeah, wir wissen es, der Killer ist Michael Myers, da wird auch nie ein Hehl draus gemacht. Und in Black Christmas wissen wir bis zum Schluss nicht, wer der tatsächliche Killer ist. Es gibt ein paar Hinweise, man hat so seine Theorien und auch die Figuren am Ende des Films glauben zu wissen, dass sie den Killer dann gestellt haben. Aber er endet wirklich mit so einem verstörenden, offenen Ende und offensichtlich ist der echte Killer noch nicht gefasst. Aber es gibt weder in Halloween noch in Black Christmas gibt es eine wirkliche Erklärung. Es gibt kein wirkliches Motiv. Irgendjemand killt halt einfach. Und das finde ich schon eine relativ unheimliche Vorstellung. Und wenn man sich so ein bisschen über die Produktionsgeschichte nochmal informiert, dann war eine Inspiration für Black Christmas wiederum, waren so Morde, die tatsächlich passiert sind. Also der Film ist in Kanada gedreht, in Kanada produziert. Und ich glaube, in den 40ern, ich glaube so 43 oder so, gab es in Kanada tatsächlich so Morde an Studentinnen, die auch also wahllos waren und scheinbar ohne großes Motiv, die natürlich die Leute auch echt schockiert haben. Da ist irgendjemand nachts da irgendwie in so ein Studentinnenwohnheim eingestiegen und hat die da abgeschlachtet und so. Und das hat man sich natürlich dann als Inspiration genommen und quasi mit leichten Änderungen, aber so als Grundmotiv dann fast unverändert in den Film übernommen. Und also ich glaube, das ist wirklich noch das Element, was mir mit am besten gefällt. So diese Verunsicherung, die du am Ende spürst, da ist ein Killer und man weiß nicht, warum er killt und er ist am Ende immer noch auf freiem Fuß. Und das finde ich ein schön unheimliches Element, vor allem in Verbindung mit diesem berühmten kleinen Plot-Twist, die Anrufe kommen aus dem Haus. Das finde ich immer noch eine echt unheimliche Szene.
Genau, startet halt auch damit, dass die ganzen Mädels in ihrem Wohnheim da zusammen wohnen und klassisch wie bei Halloween sieht man halt aus der First-Person-Perspektive den Killer, was auch super cool gefilmt ist. Also teilweise würde ich sogar sagen, besser als es Halloween gemacht hat oder interessanter. Ich mag irgendwie die Art, wie die Kamera sich bewegt in diesem Moment. Das wirkt irgendwie ein bisschen seiner Zeit voraus, finde ich.
Ja, würde ich auch sagen.
Hat mich wirklich überrascht. Fand ich cool, diese Szene, wie er da hochklettert. Und er lebt im Prinzip auf dem Dachboden von diesem Wohnheim. Also er ist da einfach oben und ist im Prinzip den ganzen Film über auch in diesem Haus. So. Und dieser Fakt ist halt auch schon ziemlich unheimlich. Ja, und wie du schon sagst, die Anrufe kommen daher auch wirklich aus dem Haus. Und weißt du, also ich habe jetzt nicht genug Zeit gehabt, um mich da groß reinzulesen, aber weißt du, ob das auch im Endeffekt so ein bisschen Inspiration Richtung Scream war? Weil ich habe mich bei dem Film so ein bisschen an Scream erinnert gefühlt gehabt.
Oh, klar, es liegt total auf der Hand. Daran habe ich jetzt,
oder?
Ja, absolut. Daran habe ich jetzt echt überhaupt gar nicht gedacht, ich Horst. Aber ja, natürlich. Also das macht absolut Sinn. Ja klar, wie du schon sagst.
Weil es war komplett Scream.
Im Prinzip ist es komplett Scream. Ja, logisch. Und ich meine, also generell dieses Element, also die Studentinnen, das passiert auch so ziemlich in der ersten Szene, kriegen so einen obszönen Anruf und den haben die offenbar schon ein paar Mal bekommen, weil sie auch schon so einen Spitznamen für diesen Perversling am Telefon haben. Sie nennen ihn The Moaner, also den Stöhner. Aber sie realisieren natürlich nicht, dass da ein Killer am anderen Ende der Leitung ist. Und auch hier wieder, es kommt zu so einem kleinen unheimlichen Stilelement, aber offenbar spricht dieser Killer mit ganz vielen verschiedenen Stimmen. Und ich habe dann in den Produktionsnotizen gelesen, dass es auch wirklich verschiedene Stimmen waren. Da kann man sich jetzt drüber streiten in der Logik des Films. Also es kann ja nicht sein, dass jemand seine Stimme so krass verstellen kann, dass der wirklich so völlig unterschiedliche Stimmen hat. Aber es macht den Film einfach so ein bisschen unheimlicher. Und das fand ich auch, also wenn er während seiner obszönen Perverslingsanrufe, wenn er da auch noch mit so zwischen den Stimmen wandelt, also mal spricht er so richtig hoch und dann kriegt er wieder so eine tiefe Stimme und redet so ganz wirres Zeug und die Mädels nehmen das auch nicht so richtig ernst, bis er ihn ganz unvermittelt auf einmal androht, sie echt zu töten und auch so ein kleines Element, aber ich dachte, was habe ich da gerade gehört? Der wird auch so richtig derbe von der Sprache her, also was du heute auch nicht so machen würdest. Du würdest heute eine Gruppe von jungen Mädels in so einem Film, die offensichtlich bald zum Mordopfern werden, würdest du nicht auch noch mit so, also wirklich extrem derben, sexuell aufgeladenen Schimpfwörtern titulieren? Ich muss es nicht erwähnen, ihr könnt es euch alle denken, im Englischen beginnt es mit C. Und da dachte ich, ey, also das ist schon, das bringt gleich so eine ganz, ganz unangenehme, schmierige Komponente rein, die aber so diesen Beklemmungsaspekt auf jeden Fall noch verstärkt. Fand ich ziemlich gelungen in dem Kontext.
Richtig krass. Ich habe lustigerweise, kleiner Funfact, ich habe nachgelesen, dass der Schauspieler, der den Billy, also die Leute nennen ihn immer Billy, den Killer, es wird zumindest angenommen, so dass er den Billy heißt, dass der Schauspieler, der den gesprochen hat, diese ganzen Sequenzen am Telefon kopfüber gesprochen hat. Also er tatsächlich in dem Kopf stand, die Sachen aufgenommen, weil ihm das irgendwie so einen Druck auf den Hals gegeben hat, dass er dann einfach so angestrengt ganz gesprochen hat. Super funny. Aber ja, die Anrufe finde ich auch tatsächlich wirklich unheimlich. So, also ich glaube, ich hätte die auch damals als wirklich gruselig empfunden. Vor allem, weil diese Sprünge so extrem sind und wie er zwischen dieser selbstgemachten Frauenstimme und seiner eigenen ganze Zeit so hin und her springt und ganze Zeit immer dieses Spiel zwischen Agnes und Billy nachstellt. Ja. Mega, mega cool. Also hat auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Ja, genau. Ein Killer, der einen bleibenden Eindruck hinterlässt, ohne dass man ihn sieht oder am Ende ganz genau weiß, wer er ist. Also da rennt keiner mit so einer abgefahrenen, krassen Killermaske rum oder so. Und ey, wirklich, also das klingt so, als würde ich jetzt irgendwie im Nachhinein so ein bisschen gegen Halloween schießen. Im Gegenteil, also ne, an Halloween gibt's wenig bis fast gar nicht zu kritisieren. So alles richtig gemacht da. Aber ich fand's auch schön, mal so quasi so einen prototypischen Slasher zu sehen, der nicht nur ganz viel von Halloween vorweggenommen hat und Halloween damit wirklich eindeutig geprägt und auch also stilbildend beeinflusst hat, sondern dass er sich getraut hat, irgendwie, also den Killern nicht mal zu zeigen. Die brauchten keine coole Killerfigur, die dann quasi so der eigentliche Star des Films wird. Also das hat mir sehr imponiert, so genau wie das ist, weiß ich nicht, ob man das bei so einem relativ günstig produzierten kanadischen Slasher aus dem Jahr 1974, ob man das so erwarten konnte. Aber ich fand den auch wirklich wahnsinnig gut besetzt und damit auch gespielt. Also Wir denken dran, wie gesagt, Olivia Hussey, die kennen wir aus dieser ganz berühmten Romeo und Julia Verfilmung, die dann relativ überraschend im Laufe des Films noch zum Final Girl oder zu einer Art Final Girl, so richtig etabliert hat es ja tatsächlich dann das Halloween, aber auch hier, Black Christmas hat es zumindest schon mal angedeutet und ein bisschen vorweggenommen. Und sie wird dann tatsächlich die eigentliche Protagonistin, was mich einigermaßen überrascht hat, weil bis dahin, ich dachte beim ersten Gucken, dass es Margot Kidder sei. Die kennen wir natürlich alle aus Superman. Ich glaube, das ist so ihre berühmteste Rolle gewesen. Und sie in Black Christmas spielt so eine eigentlich dauerbetrunkene Partymaus. Also die säuft die ganze Zeit, die ist rotzblau und hat eine Menge Spaß und nimmt nichts so richtig ernst. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also ich fand das total. Also, wer jemals in seinem Leben vielleicht selber studiert hat oder sich mit Studenten rumgetrieben hat, der weiß, dass das nicht so fern von der Realität ist, ne? Also, wenn die Partyzeit angebrochen ist, dann gnade ihn Gott, dann ziehen wir es durch. Und sie ist eigentlich die ganze Zeit irgendwie dauerbreit und macht das sehr, sehr gut und bringt das extrem überzeugend rüber. Und weil das so eine coole Figur ist, dachte ich echt beim ersten Gucken, dass sie auf jeden Fall die eigentliche Protagonistin ist, oder war ich dazu naiv? War dir das klar, dass sie dann stirbt?
Ich habe da jetzt gar nicht so groß drüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe im Verlauf des Films natürlich gemerkt, dass hier Olivia Hussey so zu der Hauptdarstellerin wird, so, aber auch, glaube ich, erst ab Mitte des Films, man gemerkt hat, dass der Fokus dann doch ein bisschen mehr auf sie liegt als auf andere. Aber habe ich jetzt nicht groß drüber nachgedacht. Ja, ich war eher in dem Moment einfach geflasht davon, wie gut der Film gealtert ist. Das habe ich ganze Zeit gedacht. Also fucking 74, die Kameraeinstellungen, die da teilweise benutzt wurden und die Art, wie irgendwie Sachen gefilmt wurden. Und auch dieses klassische, zeigt nicht so explizit irgendwelche krassen Gore-Szenen, aber du musst es auch gar nicht. Die Art, wie die Sachen dargestellt werden, sind irgendwie unheimlich und hart genug. Du hast eine Szene zum Beispiel, wo eine der Studentinnen dort von so einer Plastikfolie umwickelt wird, die dann für gefühlt die Hälfte des Films in so einem Schaukelstuhl hin und her gewippt wird. Das sieht so fucking unheimlich aus.
Ja, voll. Ey.
Und auch wie das Licht so einfällt und dass die ganze Zeit unten am Feiern sind und da ganz normal weiterleben, während eine ihrer Kolleginnen da oben als Leiche die ganze Zeit in diesem Stuhl hin und her wippt und der Killer dazu irgendwelche Kinderreime summt. Das hat so ein krasses Bild erzeugt, oder wo auch hier die Alte da hochklettert.
Die Haushälterin.
Und genau, wo die Haushälterin und er einfach nur ganz kurz in diesem Licht zu sehen ist, wie er diesen Haken auf sie zu rammt. Und du siehst einfach nur, wie sie an diesem Haken so hochgezogen wird. Du siehst nur ihre Beine.
Ja, genau.
Aber allein die Vorstellung und die Sounds, die damit verbunden sind, reichen komplett aus. Du musst gar nicht mehr zeigen. Die Szene ist hart genug. Die hat irgendwie einen gewissen Impact. Und das habe ich halt durch den Film durch irgendwie öfter gehabt. Und auch visuell, wie gesagt, ich finde den richtig, richtig schön gefilmt. Mehrere Szenen sind mir gleich im Gedächtnis geblieben. Es gibt nur zwei Sequenzen, wenn ich es gerade richtig weiß, wo man den Killer in Anführungszeichen, ich mache gerade hier Gänsefüße, sieht. Wenn man mal die Schattenspiele von ihm wegnimmt, also man sieht auch manchmal aus der Ich-Perspektive, wie er zum Beispiel über irgendeine schlafende Studentin steht und man sieht seinen Schatten, der auch so ganz cool gefilmt ist, wo seine Hand irgendwie wie so eine Monsterhand aussieht, dann wie er sie so ausstreckt, hammergeil. Und dann hast du aber wirklich zwei Sequenzen, wo du seine Augen siehst. Du hast einmal das mit dem Haken, wo dann nur sein rechtes Auge so ganz leicht beleuchtet ist und du siehst nur seine Silhouette mit den Haaren. Das sieht schon mega cool aus. Und dann später, wo Hoseys Charakter nach oben läuft, um eine ihrer Freundinnen da abzuchecken, da versteckt sich Billy, sage ich jetzt einfach mal, hinter so einem Türrahmen und man sieht nur sein Auge durchgucken. Dieses
das
braune,
so
fast schon rotglühende Auge, wie er dann in so einer ganz komischen, verängstigten Stimme selbst spricht. Das ist so ein verdammt cooler Shot. Also jetzt im Nachhinein habe ich ein bisschen gegoogelt und das ist auch auf vielen Covern einfach das Bild so und das zu Recht meiner Meinung nach, weil heilige Scheiße, das hat sich bei mir eingebrannt. Das ist wirklich eine unheimliche Szene und das sieht richtig, richtig, richtig cool aus.
Ja, also wirklich auch, ich habe es ja vorhin gesagt, so beim zweiten Gucken, ich war auch echt wieder überrascht, wie unheimlich ich manche Szenen tatsächlich finde. Die mit dem Auge hast du gerade genannt und was du vorhin auch beschrieben hast, diese erste Kill-Szene, also das ist ja die erste Studentin, die da quasi verschwindet, die geht auf den Dachboden und wird da vom Killer gemeuchelt, indem sie irgendwie so eine Plastikfolie um das Gesicht gezogen bekommt und erstickt dann natürlich und ist dann für den Rest des Films, sitzt sie da oben als in dem Schaukelstuhl und keiner checkt. Ich meine, gut, da könnte man sich jetzt irgendwie drüber streiten. Also der ganze Campus wird abgesucht und es werden richtige Suchtrupps aufgestellt und alle suchen sie und alle sind besorgt und fast schon in Panik und so. Also, dass nicht irgendjemand einfach nur mal so als Schuss ins Blaue auch mal auf den Dachboden guckt, ob die da vielleicht irgendwie ohnmächtig liegt, weil die hat sich irgendwie in den Kopf gestoßen oder so. Gut, nehmen wir jetzt einfach mal hin. Aber das Bild an sich ist tatsächlich sehr unheimlich. Ich muss aber sagen, ich glaube, mein Lieblingskill, das ist ja immer noch ein Slasher, war tatsächlich der Tod von Margaret Kidder, die mit so einer Glasscherbe im Bett ermordet wird und man hört ihre Schreie nicht, weil gleichzeitig draußen vor der Tür so ein Kinderchor so ein Weihnachtslied singt, so aus voller Brust. Und das wird immer gegengeschnitten. Man sieht so die singenden Kinder und alle sind ganz beseelt und der Geist der Weihnacht und auch schön und rote Bäckchen und leuchtende Augen. Und dabei siehst du in Nahaufnahme irgendwie immer die Hand mit der Scherbe, die dann so runter rast auf Margaret Kidders Körper und sie ist dann auch tatsächlich tot und liegt da so irgendwie gemeuchelt im Bett. Also das fand ich von der Idee her auch hier wieder, fand ich es echt unheimlich und cool, dass quasi ein Mord in nächster Nähe passiert, aber die Leute kriegen es einfach nicht mit, aus blödem Zufall, weil gerade der Chor da singt und ich fand das auch handwerklich fand ich das schön, so diese Schnitte, dass es so einen montageartigen Charakter hatte, das hat mir echt gut gefallen und deswegen, ich sehe es wie du, also ich bin wirklich überrascht, wie gelungen handwerklich der Film ist, wie gut der gefilmt ist, wie gut er teilweise echt aussieht, wie der mit dem Soundtrack arbeitet, also manchmal ist so dass man nichts anderes hört als dieses Gesumme vom Killer, der so vor sich hin summt. Das ist unheimlicher als jetzt irgendwie so ein Streicher-Soundtrack, den man es da gar nicht gebraucht hätte. Also für 74 hat er schon eine ordentliche Duftmarke gesetzt. Ja, und eben dazu kommt, was mich dann komplett wirklich echt abgeholt hat, war das Ende. Also nachdem hier Jess, also Olivia Hussey, ihre Figur, Jess kriegt ja wieder die Anrufe von dem Killer und nachdem immer Mädels verschwunden sind dann auch wirklich alle in Panik und dann ruft er schon wieder an und natürlich ist dann irgendwie ganz, ganz großes Remi-Demi Und dann sagt ihr John Saxon, der Polizist, der sich des Falls angenommen hat und der ermittelt, und sie probieren, dem Killer mit so einer Telefonfangschaltung auf die Schliche zu kommen. Und irgendwann ruft er Olivia Hussey an und sagt, irgendwie, verlass das Haus. Und sie sagt, hey, nee, warum? Ich bin doch hier sicher. Und er brüllt dann quasi in den Telefonhörer, sie verstehen nicht, die Anrufe kommen aus dem Haus. Mhm. Und da dachte ich beim ersten Mal so, oh, fuck, ey, das muss so ein schlimmes Gefühl sein, wenn du weißt, der Killer ist die ganze Zeit hier, der könnte zu jeder Sekunde könnte er zuschlagen. Das fand ich super geil. Und darauf nimmt ja dann das Ende auch nochmal Bezug. Also,
ja,
und das fand ich geil.
Ja, auf jeden Fall. Und ganz kurz darauf folgend, eine der stärksten Szenen für mich, also kurz bevor diese Augensequenz da ist, wenn sie das halt weiß, dann denkt sie in dem Moment, fuck, meine Freunde, die oben sind, die sind jetzt in Gefahr. Oder vielleicht leben sie auch schon gar nicht mehr. Und dann schreit sie ja nach oben so, gib mir ein Zeichen, so, oder say something, oder so. Und wird immer panischer. Und das ist so krass gut gespielt. Und das erschüttert einen irgendwie so richtig, so, wie sie das rüberbringt. Also die Szene fand ich auch mega, mega cool.
Ja, also ey, ne, wie wir es gerade schon gesagt haben, der also hat nicht nur wirklich ein sehr schön straff inszeniertes Skript, ein paar wirklich innovative, originelle Kameraeinstellungen, Kamerafahrten, wie man sowas inszeniert, der ist eben halt auch top besetzt. Und im Fall von Olivia Hussey, also ich würde sagen, das ist, glaube ich, ihre zweitbekannteste Rolle eben nach Romeo und Julia. Und ich fand, ähnlich wie du, die bringt das echt gut rüber. Die hat so eine richtig gute Mischung aus Verletzlichkeit und wenn es dann aber wirklich hart auf hart kommt, dann kann sie auch ein bisschen tough sein. Und ich meine, also da sieht man natürlich eindeutig so die Parallelen zu dann später Laurie Strode, also Jamie Lee Curtis, die das quasi dann 4 Jahre später in Halloween auch gemacht hat. Und dann eben, also wie gesagt, ne, und den Sack für mich zugemacht hat dann irgendwie echt wirklich das Ende, als wir alle denken, das war der durchgeknallte Boyfriend von Jess und sie hat ihn quasi in Notwehr getötet, die Polizei kommt, legt sie dann erstmal ins Bett, damit sie sich beruhigt und sie denkt, ne, also wir haben's, der Killer ist gestellt, der Killer ist tot, es kann nichts mehr passieren. Und dann sehen wir, während die Kamera so langsam vom Haus aus wieder rauszoomt, und wir haben vorher einen Schatten gesehen, der dann so rumschleicht, und wir hören immer noch das Summen des Killers vom Dachboden aus und dann klingelt im Haus wieder das Telefon. Und derweil, ohne dass irgendwas gesagt wird, keine Musik und es dauert bestimmt eine Minute oder so. Und ganz langsam zoomt die Kamera von dem Haus weg und das Klingeln des Telefons wird einfach immer lauter. Und dann kommt langsam so die Schwarzblende. Und da dachte ich beim ersten Mal so, oh, holy shit. Also ich hatte richtig Gänsehaut. Das hat mir so gut gefallen. War ein perfektes, offenes, fieses Ende.
Ja, also richtig, richtig gut. Ich bin wirklich unfassbar froh, dass wir jetzt darüber geredet haben, weil vielleicht hätte ich ihn wirklich dann jahrelang weiterhin nicht geguckt, einfach aufgrund dieses dummen Remakes.
Ja.
Nee, aber ich bin richtig, richtig froh, dass ich den gesehen habe. Ist, glaube ich, auch zu einem Film jetzt instant geworden, den ich mir irgendwann nochmal angucken muss. Und den 2006er, hast du den gesehen?
Nee, den habe ich tatsächlich. Auch nicht, ne? Nee, also der ist jetzt irgendwie, also ich hatte jetzt auch nicht so krass viel Zeit in den letzten 2 Wochen, aber der ist jetzt wirklich auch nochmal auf die Liste gewandert. Denn also, ja. Bei mir ist es wie bei dir. Jetzt haben wir beide das Original gesehen, wir haben beide das 2019er Remake gesehen und jetzt würde ich auch gern die Mittelversion. Ey, und ganz im Ernst, also schlechter als das 2019er Remake kann der 2006er nicht sein. Vielleicht ist er sogar ganz nett, ganz okay. Also ich gucke den auf jeden Fall nochmal. Ich finde es ja, habe ich glaube ich beim letzten Mal auch erwähnt, ich finde es immer so wahnsinnig schön und überraschend und auch befriedigend, wenn ich dann so sehe, wie das alles zusammenhängt. So, weißt du, also du guckst Halloween und denkst, ja, damit hat es angefangen, aber dann guckst du einen Film, der war 4 Jahre früher und dann denkst du, nee, holy shit, der hat es zuerst gemacht. Und dann guckst du sowas wie, weiß nicht, Peeping Tom aus den 60ern und denkst, nee, holy shit, da gab's zum ersten Mal Point of View des Killers. So, what? Also das finde ich so wahnsinnig geil. Es gibt immer noch was zu entdecken, immer noch was zu lernen und gerade der Horrorfilm, der ist so reich an Dingen, die man erfahren kann und an Einflüssen und wenn sich so allmählich so ein Gesamtbild zusammensetzt, dann ist es so wahnsinnig cool. Ich liebe das einfach beim Horrorfilm gucken. Ja, und deswegen, ne, guckt wirklich Black Christmas, ist auf YouTube, sollte man sich angucken. Ja, und auch hier, ne, also wie lange geht der? 1,5 Stunden? Glaube ich, hat normale Lauflänge, ne? Der geht.
Ja, 1:37 geht er. Die Credits sind sehr, sehr, sehr kurz.
Ja, und dann hätten wir damit The Nightmare Before Christmas und Rare Exports und Black Christmas besprochen. Wieder 3 schöne Weihnachtsfilme aus völlig anderen Jahrzehnten, völlig andere Geschichten, völlig andere Stilmittel. Aber auf jeden Fall so drei Filme, die da ist man nicht sauer, wenn man sich die angeguckt hat. Also Weihnachtshorror ist ja wirklich, da gibt es ja einiges rauszuholen. Ja, war cool.
Ja, ich glaube, da sind wir auch mit den nächsten Jahren noch bestimmt noch bedient. Müssen wir noch ein paar Sachen abarbeiten.
Ja, da gibt es noch so, ey, ohne Scheiß, es gibt noch so viel, wirklich. Also das, ja, ja, aber da mache ich mir keine Sorgen.
Für dieses Jahr soll es dann erstmal für uns gewesen sein. Tatsächlich auch bis auf Weiteres tatsächlich komplett, weil die nächste Folge kommt dann regulär erst Neujahr. Deswegen kann man an der Stelle euch auch allen noch mal gleich am Ende einen guten Rutsch wünschen. Aber was machst du eigentlich jetzt an Weihnachten? Du fährst zu deiner Family wahrscheinlich, ne?
Ich schnapp mir meine Tochter und wir fahren zur Family, genau. Und da werde ich auch ein bisschen länger bleiben. Also wir bleiben dann auch über Silvester. Und ein paar Tage später hat mein Dad Geburtstag. Da bleiben wir dann auch noch.
Ah, okay.
Das heißt, Krass. Ich bin jetzt, ja, ich mache so richtig schön spießig, ganz familiär, keine krasse Party, kein, ne, so, ich mach's wieder ganz behaglich. Ja, und du? Du lässt es krachen, oder was?
Normalerweise ist es ja immer so Klassiker, dass ich zur Family fahre für so 2-3 Tage. Dieses Jahr ist es momentan, es ist sehr ungewohnt für mich, weil es ist noch nichts richtig in Stein gemeißelt. So, vielleicht fahre ich am 24. hin, vielleicht fahre ich aber auch zum ersten Mal in meinem Leben wirklich einfach mit Freunden hier zu Hause Weihnachten.
Ja.
Aber jetzt aktuell sieht's aus, dass ich vielleicht an Heiligabend einfach mal hinfahre und am ersten Weihnachtstag wieder zurück nach Hamburg und einfach mal auch mal selbst mir Ruhe gönne.
Ey,
muss auch mal sein.
Ist legitim, absolut. Wir brauchen alle unsere Energie. Ja, das heißt, Moment, du hast es gerade schon erwähnt, das heißt, dann kommen wir am 6. wieder raus, ne?
Genau, 6.1. Ja. Dann läuten wir das Neujahr mit euch ein.
Ja, richtig cool. Ihr kriegt auf jeden Fall mit, was wir bis dahin uns als Thema ausgesucht haben. Wir haben da auch schon was im Hinterkopf. Und wie immer, wenn ihr uns auf Twitter und auf Instagram folgt, der Horror-Podcast in einem Wort, dann kriegt ihr das auf jeden Fall mit, damit ihr dann gegebenenfalls auch ein bisschen Zeit zur Vorbereitung habt. Ja, und ansonsten kann ich nur sagen, wir blicken auf ein sehr volles, aber extrem befriedigendes und cooles Jahr mit dem Horror-Podcast zurück. Das hat echt eine Menge Spaß gemacht. Ja. Wir haben es ein paar Mal gesagt und es ist aber auch immer wieder ernst gemeint. Das macht einfach so wahnsinnig Bock, diesen Podcast zu machen, zu sehen, dass er bei euch einigermaßen gut ankommt. Wir haben natürlich auch vor, den so ein bisschen wachsen zu lassen und spielen da jetzt auch schon so mit 2,5 Ideen rum. Also haltet einfach die Augen und die Ohren offen, ihr kriegt es mit. Aber also wenn das so weitergeht, wie das gerade aussieht, dann stehen uns ein paar sehr, sehr schöne, spaßige Jahre ins Haus. Ich habe da echt richtig Bock.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil wir auch so zum Ende des Jahres davor irgendwie das so richtig gestartet haben. Und jetzt dieses Jahr war so gefühlt das erste richtige Horrorjahr so für uns.
Ja.
Deswegen auch nochmal von meiner Seite aus vielen, vielen lieben Dank für all euren Support, den ihr mir diesem Podcast entgegengeworfen habt. Das ist super, super cool. Macht uns mega happy, all eure Nachrichten zu lesen und freut uns, dass es euch immer noch freut, unseren ganzen Bullshit zuzuhören.
Ja, absolut. Und vielleicht freut ihr euch ja noch mehr, wenn ihr bei unserem Gewinnspiel gewinnen solltet. Deswegen weise ich gerne nochmal drauf hin. Guckt auf Instagram, da seht ihr, was ihr gewinnen könnt, welche Filme dann dabei sind und wie ihr das machen könnt, bis wann das läuft und bla 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 bla. Also macht da einfach mit und vielleicht gibt's dann ein bisschen nach Weihnachten, aber besser spät als gar nicht, gibt's dann noch ein kleines Schmankerl von euren sexy Horror Boys. Und ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf, rutscht so richtig schön geil rein, lasst es krachen, feiert ordentlich, nüchtert dann schön aus und ein paar Tage später kriegt ihr dann die erste Ausgabe des frischen Jahres 2024 auf die Ohren vom Horror-Podcast. Das war's aber erstmal. Wir wünschen euch noch wie schöne, besinnliche Weihnachten. Stimmt, wenn ihr das hört, ist ja Weihnachten erst morgen dann, ne? Klar, weil wir kommen Samstag raus und Sonntag ist Weihnachten.
Genau, letztes Jahr war es tatsächlich am 24. Diesmal Stimmt. haben wir einen Tag vorher.
Ja, voll geil. Also genau, deswegen genießt die Zeit, ob ihr sie alleine verbringt oder mit der Family oder mit Freunden, was ihr macht, aber genießt es, tankt ein bisschen Kraft. Werden wir wahrscheinlich auch alle im nächsten Jahr brauchen. Es war anstrengend, ja. Es wird wahrscheinlich genauso anstrengend weitergehen. Deswegen holt euch wirklich eure Energie, wo ihr sie hergewinnen könnt. Für die meisten ist es ja eben das Beisammensein mit der Familie, ist bei mir auch so. Und dann, ja, dann geht das einfach alles so heiter weiter. Also passt auf euch auf, habt euch lieb, macht's euch schön, zündet ein paar Kerzchen an, lasst euch ordentlich beschenken, sauft euch so richtig schön einen an und damit sind wir dann raus bis ins Jahr 2024. Also haut rein.
Bis denne.
Ich liebe die Idee von Comedy in Horror. Ich finde, das sollte erlaubt sein. Robert Englund.